Der Politikgeflüster Podcast.
Mal Sophie, ganz kurz, bist du Feministin? Weil ich weiß es nicht, es steht nämlich nirgendwo auf deinem T-Shirt vorne drauf. Trotzdem erstmal im Namen aller männlichen Feministen ganz, ganz vielen Dank für deine Arbeit. The future is female. Steht ja auch, wie du das machst, auch immer mit dem Ganzen. Das ist wirklich toll.
Danke,
wirklich.
Danke.
Morgen ist Internationaler Frauentag, Weltfrauentag oder wie wir beim Neo Magazin Royal sagen, Alltag. Sophie, ich weiß, dass wir uns hier in dieser Show so eine kleine Gleichberechtigungsinsel erschaffen haben. Ein Ort, an dem jeder sein kann, wie er möchte, auch und gerade Frauen. Ich sage ja immer gerne, das Neo-Magazin Royal ist im Prinzip für Frauen ja so eine Art Safe Space. Also sowas wie, keine Ahnung, die Neverland Ranch für kleine Jungs. Einfach damit, wo man sich wohlfühlen kann und wo man einfach träumen kann und in Sicherheit.
Die Erzieherinnen nicht mehr wollen, hört die Wirtschaft aufzurollen. Wir fühlen uns nicht ernst genommen. Wir möchten gerne anständig arbeiten können. Wir wollen, dass die Kinder ordentlich. Wir arbeiten in einer Kita. Wir wollen, dass die Kinder anständig behandelt werden.
Eine Produktion des Ernst-Haeckel-Gymnasiums.
Eine zentrale Rolle. Also ich sage immer, dass was wir heute machen können, dass wir das nur machen können, weil vor uns Leute den Weg geebnet haben. Dass voll oft irgendwie meine Generation auch denkt, wir machen was viel krasseres, viel radikaleres. Aber viele der Dinge, die wir heute machen, gab es auch schon vor 50 Jahren.
Vielleicht habt ihr es mitbekommen, wir Frauen haben gerade unsere Tage. Montag war Weltfrauentag und Mittwoch Equal Pay Day. Grundsätzlich sind solche Tage natürlich toll. Sie schaffen Bewusstsein und sie bieten die Möglichkeit für schöne Schlagzeilen, wie auf Zeit Online. Frauen immer in Unterzahl. Verfasst wurde der Artikel von 3 Männern und einer Frau. Also, nichts gegen Welt-Irgendwas-Tage und auch nichts gegen feministische Kampftage, aber 2 davon in einer Woche sind natürlich ein bisschen viel. Wir können uns doch nicht an 2 von 7 Tagen mit Frauenproblemen beschäftigen. Das sind 28%, also mehr als der Frauenanteil bei CDU, CSU, FDP und AfD. Zum Glück ist es nicht immer so. Im gesamten Jahr gibt es nur 11 internationale Aktions- oder Gedenktage, die irgendwas mit Frauen zu tun haben. Und die einzigen dieser Tage, die wir wirklich wahrnehmen, sind der Frauentag und der Muttertag.
Ja, beim letzten, das war ja eigentlich ein satirischer Ausschnitt von Bussetti, dieser satirischen Kurzform, die man bei YouTube findet und auch in der Mediathek. Ich habe mich ernsthaft gefragt beim Hören, da ist viel Wahres dran, wenn man so darüber nachdenkt, welche Tage man da hat, ob man jetzt immer so feiern muss und ob die Tage wichtig sind, weiß ich nicht. Aber es war schon interessant, mal zu hören. Und warum diese Tage? Weil man so ein bisschen das Gefühl hat, wir erleben gerade so etwas wie eine Blütezeit des Feminismus. Jedenfalls hat man so öffentlich manchmal das Gefühl, viele öffentliche Debatten um Gleichberechtigung, man denke den Einsatz für Frauen im Iran, man denke die an die MeToo-Debatte, man denke die sehr hitzig geführte Debatte auch um gendergerechte Sprache, die nicht nur mit Feminismus zusammenhängt. Und gleichzeitig haben wir in Deutschland auch deutlich andere Bilder. Man denke an Gender Pay Gap, Zurückschnellen in irgendwelche konservativen Menschenbilder, eine Gesamtgesellschaft, die vielleicht doch nicht so weit ist, wie man denkt. Oder auch solche Zitate, wie man von Melanie Ammann im Spiegel findet, die dann sagt, der Feminismus, vorsichtig gesagt, steckt in der Sackgasse. Viele Thesen, viele Behauptungen und dafür sind wir da. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe unseres Politikgeflüster-Podcasts. Und wenn es Mai ist, dann wisst ihr, es ist Spezialfolgenzeit oder der Monat, in dem wir uns immer einem Thema etwas genauer widmen. Und nachdem im ersten Jahr der Blick auf Rassismus war, im letzten Jahr auf Antisemitismus, wollen wir in diesem Jahr auf Feminismus schauen. Und ihr habt ja gemerkt, das ist bei uns auch ein bisschen ein Herzensthema. Dementsprechend freuen wir uns sehr, mit euch heute den Blick darauf werfen zu können, zu ergründen, was hat es mit der Rolle des Feminismus in Deutschland auf sich, wie weit ist er, was hat er erreicht, aber auch wo sind vielleicht die Schwächen und die Probleme und die Herausforderungen. Ja, und das Schöne ist bei diesen Folgen, das mache ich nicht alleine, also ich mache es sowieso nie alleine, aber diese Moderation heute schon nicht alleine, das ist schon mal das allererste Schöne, denn ich darf heute mit jemandem zusammen moderieren, der eigentlich auch schon standardweise immer in diesen Folgen dabei ist. Und wie soll ich letztes Mal in die Shownotes, habe ich letztes Mal geschrieben, es wird eine Freude sein für alle. Ich darf halt mit JS zusammen moderieren. Und das freut mich, erstens, weil es ja ihr Thema ist und B, weil ich eigentlich Lust habe, immer mit ihr zu moderieren. Das freut mich sehr, JS. Und sonst noch den kleinen Hinweis, wir zeichnen diese Folge heute auf. Auch das ist für die Mai-Folge normal. Ihr wisst ja, wir produzieren vor, damit wir vor dem Abitur, und das jetzt quasi gegangen wird, so ein bisschen Luft haben und deshalb die kleine Vorproduktion. Also falls irgendwas ganz Entscheidendes passiert Anfang Mai, dann werden wir das hier nicht beachtet haben. So, und wie immer gehen wir in die Initialfrage für diese Folge und da schiebe ich den Ball an JS.
Ja, damit ich auch was im Intro sage, habe ich jetzt die tolle Aufgabe bekommen, die Initialfrage vorzustellen. Wir haben tatsächlich uns darüber gestritten, was die heutige Initialfrage werden soll. Wir sind aber dann am Ende zum Kompromiss gekommen. Ich weiß gar nicht mehr, wer von uns beiden das vorgeschlagen hat. Aber wir sind zu der sehr, sehr breit gefächerten Frage gekommen, die man natürlich jetzt auf sehr verschiedene Arten und Weisen interpretieren kann. Welche Erfahrung habt ihr in eurem Alltag mit Feminismus gemacht? Ich weiß nicht, wer von euch anfängt, aber legt los.
Ja, hi, hier ist Aha. Und ja, ich habe einige Erfahrungen gemacht auf verschiedenen Demonstrationen natürlich. Ich würde sagen, vorwiegend aber auf sozialen in sozialen Medien, gerade was Posts betrifft zu ja, bestimmten Zielen oder auch Problemen, die Feminismus, die Bewegung, den Feminismus selbst noch erreichen möchte oder die Probleme, die die Bewegung noch bekämpfen möchte. Und würde sagen, dass das so der größte Berührungspunkt für mich ist.
Hallo, ich bin Erwin. Also ich persönlich habe nur in den sozialen Medien, also im digitalen Sinne, wirklich mit Feminismus zu tun. Denn, ja, wie soll ich sagen, mir ist es in der Realität noch nicht so wirklich offen vorgekommen, dass ich mich mit jemandem darüber unterhalten habe, vielleicht bis auf gelegentlich mit meiner Schwester oder mit einer Klassenkameradin vielleicht. Aber wirklich große Debatten, Diskussionen und so habe ich persönlich noch nicht live mitbekommen, aber dafür im Wesentlichen mehr im Internet, also sei es auf verschiedenen sozialen Medien, ja. Oder eben, was weiß ich, auch in ganz normalen Medien. Und dort seit kurzformatige Videos auf TikTok zum Beispiel, wo kurz etwas von einer Demo oder so gezeigt wird, eine Aussage von jemandem oder eben ein Interview. Und das sind so mein Berührungspunkt mit Feminismus.
Hallo, hier ist HA. Ich persönlich beschäftige mich sehr oft mit dem Thema Feminismus, einfach auch, weil ich selber eine Woman of Color bin und es mich sehr betrifft auch. Klar. Vor allem beschäftige ich mich halt damit durch Bücher oder halt auch Magazine, die ich lese oder Interviews, die ich mir anhöre. Auf einer Demo war ich bis jetzt nicht, aber das möchte ich halt noch ändern in der Zukunft. Und ansonsten, ja, muss ich sehr oft leider diskutieren mit Familienmitgliedern über das Thema Feminismus, zum Beispiel mit Onkels oder meinem Opa auch, der einfach komische Kommentare macht, mit denen ich mich dann auseinandersetzen muss.
Hallo, ich bin LZ und ich habe auch wie die anderen begegne ich das oft dem Feminismus oft über soziale Medien oder auch generell durch die Medien, wie RB auch schon gut erläutert hat. Also man bekommt ja auch durch zum Beispiel die Tagesschau einiges mit. Genau.
Dann muss ich natürlich die Frage auch an JS schieben, auch wenn es ja dein Thema ist, was du am häufigsten bei uns hier einbringst. Ja, was ist denn deine Antwort auf diese Frage?
Ich weiß gar nicht, ob das Thema ist, was ich am häufigsten einbringe. Ich glaube, einige böse Zungen würden jetzt schreiben, dass es vielleicht eher Hass, nicht Hass, Kritik an gewissen politischen Parteien ist. Hass ist das falsche Wort. Also meine Erfahrungen mit Feminismus sind auf ganz, ganz verschiedenen Ebenen. Zuerst einmal erstmal vor allem erste Berührungspunkte wahrscheinlich in Literatur für mich. Invisible Woman, eins meiner absoluten Lieblingsbücher, ein sehr, 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 sehr gutes Buch zu dem Thema, wo es viel darum geht, Frauen bei Datenerhebungen auch benachteiligt werden, zu verschiedenen Themen. Und dann natürlich Erfahrungen bei den Jusos, tatsächlich positive wie negative Erfahrungen. Ich muss leider sagen, dass gerade in Brandenburg bei den Jusos doch auch viele rumlaufen, die ich nicht als FeministInnen bezeichnen würde. Und ansonsten in Konversationen mit Kommilitoninnen in der Uni oder auch in der Schule damals. Also schon ein Thema, was ich, glaube ich, häufig in Konversationen einbringen kann und damit dem eigentlich sehr, sehr häufig begegne, auch durch eigene Initiative, die ich da zeige.
Ja, ich habe dir deshalb gesagt, weil du ja dieses Teilthema damals mit Amber Heard angebracht hattest, ne, als wir darüber gesprochen hatten. Und das hat ja auch eine breite Resonanz in der Hörerschaft gefunden. Ja, und dann sind wir nicht alleine. Hans ist auch wieder da. Hallo, Hans.
Hallo?
Hans, was ist denn deine Antwort auf diese Frage letztlich? Welche Erfahrung du gemacht hast in deiner Langzeit? Vielleicht nur die entscheidendsten.
Ja, vielen Dank für die Mahnung zur Mäßigung.
Das habe ich nicht
Ich
geweiht.
fange mit der ersten an. Das war tatsächlich in der 68er-Bewegung, da war ich ja auch schon halbwegs erwachsen. Und 1968 gründete sich innerhalb des SDS, also des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes, ein Weiberrat. Das war eine explizit politisch-feministische Organisationsform. Und die haben sehr entschieden darauf hingewiesen, dass diese angeblich so progressive Studentenorganisation in ihren internen Strukturen, in ihrer Machtverteilung, in ihrem Rollenverständnis sowas von spießig und reaktionär war, wie man sich das gar nicht vorstellen konnte. Das hat mich, ich fing damals, ich machte damals gerade Abitur, das hat mich dann schon sehr erreicht, ein Jahr später an der Frankfurter Uni, bei dem berühmten Theodor W. Adorno, sozusagen einer der Säulenheiligen der kritischen Theorie. Auch der wurde in Aktionsformen, in Happeningformen sozusagen von feministisch bewegten Frauen in seiner traditionellen Männerrolle kritisiert. So, und von da ab hat dieser Ansatz, nämlich feministisches Weltbild, feministisches Denken, Hinweise auf Rolle und häufig genug Benachteiligung der Frauen, hat mich eigentlich das Leben lang begleitet bis heute.
Ich habe übrigens nicht angespielt auf die Länge der Antwort, sondern eher auf die Länge des Lebens und deine Lebenserfahrung und nichts
Ja,
anderes.
ja.
Ja, genau. Gut, Hans, herzlichen Dank. Ja, und dann sind wir heute nicht alleine. Na klar, bei so einem Thema brauchen wir Unterstützung. Und wir freuen uns erstmal, jemanden gewonnen zu haben, der oder die entsprechend als Expertin auf diesem Bereich gilt. Und vor allen Dingen, und das hoffen wir uns auch so ein bisschen, die Expertise mitbringt, die über unser allgemeines Orientierungswissen vielleicht hinausgeht. Bei uns heute zu Gast ist Sabine Haag. Hallo.
Hallo.
Ja, vielleicht sagen Sie mal ganz kurz was zu sich, wer Sie sind, warum sind Sie so geeignet? Und natürlich müssten Sie auch eine Antwort, auch wenn bei Ihnen wahrscheinlich die Frage schwer zu beantworten ist, weil Sie sehr viele Antworten haben, vielleicht so ein prägnantes auf die Frage, wo Ihnen vielleicht erstmalig in Ihrem Leben oder zentral Feminismus begegnet ist.
Ja, ich habe tatsächlich über diese Eingangsfrage nachgedacht, weil sie, irgendjemand hat es bereits gesagt, sozusagen wirklich sehr breit und allgemein ist. Welche Erfahrungen mit Feminismus ich gemacht habe oder die jeweilige Person gemacht hat, da kann ich natürlich tatsächlich sehr, sehr viel zu sagen. Mein Name ist Sabine Haag, ich bin Professorin an der Technischen Universität in Berlin. Ich habe eine Professur inne, die nennt sich Interdisziplinäre Frauen- und Geschlechterforschung. Also daran erkennen wir schon, es ist gewissermaßen mein Beruf, mich mit Geschlechterfragen, Geschlechterordnung, Geschlechterverhältnissen, einiges ist ja schon angesprochen worden, geschlechtsbedingte Ungleichheiten, etc. auseinanderzusetzen. Und da spielen natürlich feministische Perspektiven eine wichtige, vielleicht sogar zentrale Rolle. Es ist nicht deckungsgleich. Geschlechterforschung und Feminismus sind nicht dasselbe, aber spielen natürlich, hängen natürlich eng zusammen. Meine erste Erfahrung mit dem Feminismus, ich bin eine Generation nach der 1968er Generation. Als ich an die Universität kam im Jahr 1981, das war die Zeit, als die Studentinnen an den, ich sage jetzt mal, Provinzuniversitäten abseits der Hochburgen des studentischen Protestes. Frankfurt am Main ist schon gefallen, natürlich Berlin, München, aber noch einige andere Städte. Ich habe in Mainz begonnen zu studieren. Das war in der Hinsicht ziemliche Provinz. Und das Erste, was wir gemacht haben als Studentinnen damals, ist ein Frauenreferat. Damals hieß das noch Frauenreferat im Allgemeinen Studentenausschuss, der auch eben Allgemeiner Studentenausschuss hieß, zu erkämpfen. Was heute eine absolute Selbstverständlichkeit ist, dass es ein feministisches Referat, ein LGBTIQ+-Referat, ein Feminismusreferat, es gibt viele verschiedene Bezeichnungen Damals war die gängige Bezeichnung eben, wie gesagt, ein Frauenreferat im Studentenausschuss. Das war meine erste Begegnung mit Feminismus und auch meine erste Erfahrung mit feministischem Aktivismus, hier sozusagen eine Interessenvertretung zu erstreiten.
Ja, herzlichen Dank. Und dann kommen wir zum zweiten Gast quasi, den wir heute in unserem Gespräch, in unserer Diskussion dabei haben. Und über ihm könnte man so vieles sagen. Er kann es vielleicht auch selber auch besser sagen. Er gilt so ein bisschen als der konservative Pol des Journalismus. Jedenfalls benennen ihn manche so. Manche freundlich, manche stümperhaft, manche kritisch. Wir freuen uns sehr, dass heute bei uns Jan Fleischhauer zu Gast ist. Hallo.
Ja, hallo.
Ja, Herr Fleischer, auch an Sie die Frage. Sind ja jetzt vielleicht nicht der Erste, an den man denken würde beim Thema Feminismus. Trotzdem haben wir Sie ja bewusst auch heute mit eingeladen. Deshalb die Frage, wie würden Sie auf diese sehr breite Frage antworten, welche Erfahrungen Sie damit gemacht haben?
Na, ich kann schon mal sagen, welche meine erste Erfahrung war. Da war ich 13, meine Mutter, gläubige Sozialdemokratin und Emma-Leserin der ersten Stunde, ja. Ich begegne meiner Mutter im Keller, wo die Waschmaschine steht, und wie immer übergebe ihr das Wäschebündel und sie schaut mich kurz an und sagt, ach, ab heute kannst du selber deine Wäsche machen. Das war sozusagen der erste Sieg, den Alice Schwarzer bei uns praktisch nach Hause getragen hat, und von dort an ging es weiter. Insofern, ich habe auch eigentlich immer ich habe auch Alice Schwarzer anschließend ein paar Mal getroffen. Ich mochte sie immer, also sie hat gewissermaßen auch zu meiner Emanzipation beigetragen. Hat das bisschen einen Nachteil in meinem jetzigen Eheleben, dass ich sehr, sehr, sag mal, eigene Vorstellung habe, was die Wäsche angeht. Ja, man kann ja nach bestimmten Themen auch, wenn man sie irgendwann sehr früh damit in konfrontiert ist, gewisse Obsessionen entwickeln. Ja, also was denn Wäsche, also wie lange und welche Wäsche überhaupt bei 40 und 30 Grad und so weiter. So, und eigentlich von da an, also wenn ich mal zurückblicken würde, alle Frauen, mit denen ich zusammen war, haben sich eigentlich auch als Feministin verstanden oder zumindest als feministisch verhalten. Also insofern begleitet mich das Thema schon mal in der eigenen Lebenswelt, ja, so und natürlich auch in meinem schriftstellerischen Schaffen. Ich bin ja Kolumnist, lange beim Spiegel, jetzt bei Burda, und beschäftige mich ja vor allem natürlich mit linken Lebensthemen, weil das besonders Spaß macht. Und insofern natürlich auch mit den verschiedenen Formen des Feminismus, der sich ja über die Zeit auch gewandelt hat, ne?
Damit hätten Sie ja fast die perfekte Steilvorlage gleich gemacht für den ersten Block. Danke dafür. Also wenn man jetzt quasi Empfehlungen sucht für die gute Wäsche, kann man sich an Sie wenden. Habe ich jetzt richtig verstanden, Herr Fleischhauer?
Ja, also ich kann euch da lange Vorträge halten, ja, ja, wie man richtig Wäsche wascht.
Ja, da wäre ich sehr interessiert. Daran mangelt es mir nämlich auch häufig. Aber gut, andere Geschichte. Damit lasst uns vielleicht starten inhaltlich. Wir wollen ja nicht über die Wäsche-Waschfähigkeiten sprechen, sondern wir wollen ja so ein bisschen konkret ins Thema gehen. Und ich würde den Ball mal an JS spielen. Wir gehen mal in den ersten inhaltlichen Block.
Also ich hätte jetzt auch noch ein paar Wäschetipps mitgenommen, obwohl ich kriege das, glaube ich, schon eigentlich ganz gut hin bei uns zu Hause immer. Also unser erster inhaltlicher Blog. Wir haben uns hier wirklich wunderschön was überlegt, wie wir heute vorgehen werden. Und die erste Frage, die wir wieder dann ja an alle stellen, habe ich mir das richtig gemerkt, Herr Kabisch?
Immer.
Wir stellen die Frage an alle. Wer soll anfangen zu reden? Wir legen einfach los. Also die erste Frage, die wir uns überlegt haben, ist, was ist Feminismus für euch? Das ist so ein bisschen so eine Definitionsfrage, weil es ja immer sehr, sehr, sehr sinnvoll ist, wenn man über so ein Thema redet, das erstmal für sich persönlich zu definieren. Ich glaube, wir machen einfach dieselbe Reihenfolge wie eben, weil wir heute so locker lustig drauf sind. Das heißt, Aha fängt wieder an. Und sie hat eine gute Definition, ich merke das schon.
Ah ja, Definitionen sind so ein Spezialgebiet. Also ich weiß nicht, ich finde es sehr schwierig, Feminismus an sich zu definieren. Deswegen bin ich sehr gespannt auf die Perspektive unserer Gäste heute. Es gibt ja viele verschiedene Definitionen, vom liberalen Feminismus bis zum konservativen, sozialistischen Feminismus, transformativen Feminismus. Ich bin auf sehr viele Begriffe gestoßen in meiner Recherche. Und gängigste war erstmal der liberale Feminismus, also die allgemeine Förderung der Selbstbestimmung, Freiheit und Gleichberechtigung für alle Menschen, unabhängig vom Geschlecht, im öffentlichen wie auch privaten Leben und das Erreichen der Verwirklichung. Ich finde es schwierig, jetzt einen persönlichen Favoriten herauszugreifen oder eine Gesamtdefinition abzugeben, aber ja, da das jetzt für mich und vermutlich auch die meisten die bekannteste ist, wollte ich die als erstes nennen.
Ich habe natürlich, als ich mich auch auf das Ganze hier vorbereitet habe, habe ich auch oder habe ich immer, egal was ich mir aufgeschrieben habe, egal zu welchem Thema, habe ich mir immer selber die Frage gestellt, was ist Feminismus? Und bevor ich selber mir irgendwas hier zusammenspinne, kann ich eigentlich mich nur den Worten von Aha anschließen und sagen, dass es eine sehr gute Definition ist und ich es nicht besser sagen kann, also sage ich es nicht.
Okay, also ich habe auch so eine ähnliche Definition mir zusammengesponnen wie Aha. Also ich habe Feminismus definiert als halt Kritik an der männerdominierten Gesellschaft und halt als Kampf für mehr Gerechtigkeit und Gleichberechtigung und Selbstbestimmung für alle halt und unabhängig von Merkmalen wie zum Beispiel Geschlecht, sexuelle Orientierung, Hautfarbe oder im Allgemeinen halt der persönlichen Identität. Und genau, man möchte halt gegen Diskriminierung und Belästigung kämpfen.
Das waren jetzt alles schon sehr gute Vorlagen, denen ich mich anschließe, aber ich würde noch mal sagen, dass das auf verschiedenen Ebenen passiert, also auf der gesellschaftlichen Ebene, auf der politischen, aber auch auf der juristischen zum Beispiel. Da sollte man einfach alle Bereiche beachten.
Ich würde gerne noch was ergänzen, und zwar was die Definition selbst angeht, beziehungsweise wie wir jetzt alle auf unsere eigene Definition gekommen sind. Ich denke, dass sich das ganz, oder dass ja, die Definition, die wir uns entwickelt haben, sie ganz stark darin wurzelt, wie wir aufgewachsen sind. Herr Fleischhauer hatte ja bereits zu Beginn seine erste Begegnung mit dem Feminismus ausgeführt. Das ist ja eine andere, als wir sie heute vermutlich hatten. Wir hatten in der Einführung bereits über Social Media gesprochen, Berührungspunkte dort. Das ist mit der Emma in den 80ern ja nochmal etwas ganz anderes gewesen. Das finde ich auch spannend, wenn wir da heute nochmal verstärkt darüber diskutieren und über die Ursprünge einer Definition reden.
Ja, total, definitiv. Habisch, wie sieht es bei Ihnen aus?
Bin ich der Nächste gewesen? Ja, okay, gut.
Ja, das waren doch alle von den
Ja, alles gut.
HustlerInnen.
Ich hätte den Ball an Hans gespielt. Kennst mich
Ich
halt.
habe sie jetzt erstmal reingeholt ins
Alles
Boot. Wir
gut,
machen
alles
heute
gut.
eine wilde Reihenfolge.
Ja, können wir auch machen. Wir können das ja auch beliebig machen, wie immer. Also ich kann ja schwer ergänzen. Ich glaube, wir haben alle die gleichen Seiten gelesen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, da bin ich gleich mal auf die Position von Sabine Haag interessiert, vor allen Dingen, dass es diese Definition, die Aha vorgetragen hat oder die dann ergänzt worden ist von allen, die ist, glaube ich, die so ein bisschen wissenschaftlich fundiert ist und diese Wahrnehmung letztlich, dass es ja um eine Stärkung, bewussten Stärkung ja der Frau in der Gesellschaft geht. Ich bin mir unsicher, ob das immer so von allen so wahrgenommen wird. Also so ein bisschen ist ja so mein Gefühl, so kommen wir gleich im zweiten Teil auch nochmal, dass das so teilweise ja auch von manchen, nicht von manchen, von vielen auch sehr negativ konnotiert wird, vor allem von den Gegnern. Und dann wahrscheinlich das ein bisschen anders interpretiert wird. Aber von der Definition her kann ich Aha nicht widersprechen. Das ist das, was ich da auch gelesen habe. Ich war auch sehr interessiert daran, dass es da so auch verschiedene Strömungen gibt und gab. Das war mir so in der Extremheit auch nicht bewusst. Insofern passt es vielleicht ganz, ganz gut. JS?
Na gut, aber wenn wir jetzt den GegnerInnen immer die Deutungshoheit über Begriffe überlassen, wo kommen wir dann hin? Das ist die Frage. Also ich finde eine Sache, die ganz, ganz wichtig ist, die auch ergänzt, also die ich ergänzenswert finde, die auch, glaube ich, im modernen Feminismus eins der größten Probleme ist, ist, dass man sich eben darüber klar wird, dass es eben nicht nur um Frauen gehen muss, sondern immer um alle Finterpersonen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen, da spaltet sich die Bewegung auch so etwas. Aber wenn wir können halt in unserer heutigen Gesellschaft nicht mehr nur von diesem binären Geschlechtssystem reden, nur von Mann und Frau. Und möchte auch schon mal Disclaimer geben, heute in der Folge werde ich bestimmt auch teilweise mal mich nur auf Frau und Mann beziehen. Das tut mir dann sehr, sehr leid. Ich versuche auch möglichst meine Sprache inklusiv zu halten, aber es ist teilweise etwas sehr, sehr schwierig. Aber für mich muss Feminismus zum ersten Mal alle Menschen einschließen, weil Feminismus sollte im Idealfall, und das, was ich unter Feminismus verstehe, tut das auch, das Leben von allen Menschen verbessern, männlich und nicht männlich gelesen. Aber eben vor allem um das Empowerment von Finterpersonen sollte es bei der feministischen Bewegung gehen.
Wollen wir den Ball nicht gleich zur Hand spielen, sondern erstmal zu unseren Gästen, JS? Ja, Hans kann da kurz abwarten als derjenige, als in der Abschließende. Ja, Sabine Hack, was würdest du jetzt sagen? Was würden Sie sagen? Jo, sorry, jetzt bin ich schon zu gewechselt. Wie die
Kein
Definition
Problem,
möglich
kein
wäre
Problem.
aus der Perspektive, sorry.
Ja, es sind viele Stichworte gefallen. Liberaler Feminismus war jetzt irgendwie so ein bisschen die dominanteste Strömung. Aber in der Tat, wir kennen auch einen sozialistischen Feminismus. Die erste Frauenbewegung an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert kannte bereits einen radikalen Feminismus, der aus heutiger Sicht kann man das schon durchaus argumentieren, auch damals schon Zweigeschlechtigkeit in Frage gestellt hat. Es gab aber auch Strömungen, die waren eher konservativ oder bürgerlich genannt. Der liberale Feminismus ist vielleicht derjenige, der sich am dominantesten sozusagen über das 20. Jahrhundert durchzieht. Ob er die dominanteste Strömung ist, das wage ich zu bezweifeln. Die neue Frauenbewegung ab den späten 1960er Jahren hat sich ja sehr stark als eben eine radikale, als autonome Frauenbewegung begriffen, durchaus auch in Abgrenzung zu sozialistischen Strömungen. Das sind ja Verwerfungen und Konfliktlinien, die sich bis heute sozusagen durchziehen. Was mir aufgefallen ist, in den Beschreibungen von euch allen jetzt, dass bestimmte Begriffe gar nicht vorkamen. Also etwa der Begriff des Sexismus. Das ging mir schon bei der Aufzählung, wenn es hieß, ja, vor 2 Jahren haben wir uns mit Antisemitismus beschäftigt und jetzt im letzten Jahr mit Rassismus und in diesem Jahr mit Feminismus. Ich würde sagen, diese drei Dinge teilen nur eine Sache miteinander und das ist das Muss am Ende. Also die Reihe müsste eigentlich heißen Antisemitismus, Rassismus, Sexismus und nicht Antisemitismus, Rassismus, Feminismus. Also Feminismus ist Gewaltkritik, Feminismus ist Patriarchatskritik, auch ein Begriff, der noch nicht gefallen ist. Kritik an Männerdominanz gab es schon. Feminismus ist eine Freiheitsbewegung. Sie ist Ungleichheitskritik. Und ich bin mir nicht so sicher, ob ich unterschreiben würde, ja, natürlich, eben unterm Strich wird es das Leben aller Menschen verbessern, wenn wir eine geschlechtergerechte Welt eingerichtet haben werden. Aber das Ziel von Feminismus ist zunächst ja einmal wirklich, wie gesagt, Patriarchatskritik und die Beseitigung von Ungleichheiten, die sich auf Geschlecht beziehen. Und insofern die Verbesserung des Lebens von Frauen mit Stern. Also all jenen, die unter die Kategorie Frau rechtlich, sozial, kulturell, politisch und ökonomisch subsumiert werden, unabhängig davon, wie sie sich selbst verstehen.
Vielleicht erstmal als Klarstellung, wir streben es jetzt hier nicht an, den Begriff Feminismus gleichzusetzen mit Antisemitismus und Rassismus.
Das nein, ist nein, nein, aber es ist mir aufgefallen.
Es ist ja auch durchaus ein sinnvoller Gedanke. Ich will das nur vielleicht kurz ein bisschen erklären. Zum einen haben wir einfach jetzt im neuen Jahr so eine super positive Richtung eingeschlagen und wollen jetzt positiver den Podcast gestalten. Nein, es war eben vermehrt der Wunsch auch in der Community, dass wir mal über das Thema Feminismus reden sollten. Mhm. Eben gerade nach dieser angesprochenen Folge, wo ich mir gewünscht hätte, dass wir bitte über den Prozess von Johnny Depp und Amber Heard reden. Und deshalb ist das, glaube ich, einfach ein Thema, was noch mal ein bisschen mehr umfasst, als man es mit Sexismus umfassen könnte. Das ist der Grund, warum wir das so gemacht haben. Und zu Ihrer, habe ich vergessen, was Sie eben gesagt haben. Das ist aber nicht gut. Ich wollte auf das antworten. Was war nochmal Ihr Punkt? Entschuldigung. Frauen. Benachteiligungsabbau. Ja, warum ich gesagt habe, alle Menschen würden davon profitieren. So, sorry, das habe ich gerade wirklich, ich bin sehr früh aufgestanden heute. Das habe ich ganz, ganz bewusst gesagt, weil immer, wenn ich mit, ich sage mal, vor allem männlichen Personen rede, die sich selber nicht als Feministen bezeichnen, ist das erste Argument, was kommt, wenn man von Benachteiligung von nicht männlichen Personen redet, ja, aber die Selbstmordrate bei Männern ist viel, viel höher. Oder ja, Männer sterben viel häufiger als Soldaten in Kriegen. Und da muss ich immer sagen, ja, und wer hat dieses System etabliert? Wer hat ein System etabliert, in dem es darum geht, dass Männer nicht sich so sehr Hilfe suchen bei psychischen Problemen, dass es nicht als okay angesehen wird und als Verlust der Männlichkeit angesehen wird, zum Beispiel mit TherapeutInnen zu reden. Das ist so ein bisschen der Punkt, den ich damals noch ausdrücken möchte. Natürlich wird ein Verlust von Privilegien damit einhergehen, wenn wir eine feministische Gesellschaft etablieren würden, aber die Vorteile für männliche Personen würden, glaube ich, auf lange Sicht doch überwiegen, oder das so stelle ich mir es jedenfalls vor, oder so wünsche ich es mir eigentlich auch, weil am Ende sollen wir alle davon profitieren. Natürlich profitieren manche mehr als andere, weil andere jetzt viel mehr benachteiligt sind.
So, Herr Fleischhauer, Sie dürfen.
Also ich glaube, wo sich alle oder viele Menschen hinter versammeln würden, wäre, wenn man sagt, also dass man aus dem eigenen Geschlecht keine Privilegien ableiten sollte. Und vor allen Dingen auch, dass das jeweilige Geschlecht nicht Grund sein sollte für Benachteiligung oder wie beim Sexismus sogar Herabsetzung anderer. Ja? Aber das wäre ja langweilig. Und insofern, der Feminismus natürlich auch ein politisches Programm. Frau Haack hat es ja schon angedeutet. Also entweder man sagt, also wenn wir den Kapitalismus nicht abschaffen, dann wird das ja alles gar nichts mit der Geschlechtergerechtigkeit. Das wäre zum Beispiel ein klar politisches Programm. Da würde ich mal sagen, gehen schon viele, auch viele Frauen nicht mehr so richtig mit. Dann ist es ja, gibt es einen praktischen Teil, das ist nämlich Benachteiligung sich anzugucken. Also wo werden in diesem Fall Frauen benachteiligt? Das ist ja auch ganz interessant, dass wir jetzt einen neuen Siegeszug eigentlich des Feminismus erleben, wo gleichzeitig die Zahl jedenfalls von Benachteiligungen ja, würde ich sagen, objektiv abnimmt. Also es gibt, also wenn man sich heute zum Beispiel die Quote anguckt von Studienabgängern, also Akademikern, überwiegen eindeutig Frauen. Es gibt ganze Berufe, die mittlerweile frauendominiert sind. Also ich glaube, gerade die Hansestadt Hamburg hat jetzt verzweifelt gesucht, Staatsanwälte und Richter, weil sie keine mehr findet, also männliche, weil die Richterschaft in Hamburg jedenfalls, und das wird wahrscheinlich auch in anderen Städten so sein, zu 90% mittlerweile frauendominiert ist. Also es gibt das ganze Berufszweige, übrigens auch Medizin, also gerade akademisch geprägte Berufe, wo Frauen dominieren. Also das ist ein wichtiges Thema, jetzt immer noch zu gucken, trotzdem, wo sind Frauen benachteiligt? So, und dann gibt es natürlich so ein also dann ist es eine Frage jetzt, das wäre dann die philosophische Frage des Feminismus. Gehen wir davon aus, das ist ja in der Annahme, wir würden in einer friedlicheren, gerechteren Gesellschaft leben, wie also meine Vorsprecherin gerade gesagt hat, die also allen uns besser bekommt, wo zum Beispiel Männer dann auch nicht so hohe Suizidraten mehr haben, wenn die Frauen mehr zu sagen hätten. Was ja also annimmt offenbar, dass es einen Unterschied gibt zwischen Männern und Frauen, dass also wenn wir mehr Frauen an verantwortlicher Stelle haben, die Gesellschaft eine bessere wird. Das war ja zum Beispiel auch die Annahme, bis dann die Analyse des ersten großen Bankencrash, also des Finanzcrash, den wir alle gemeinsam erlebt haben. Kein Wunder, ja, dass es dazu gekommen ist, weil wenn der Kapitalismus eben so mit so einer Boy-Scout-Mentalität behaftet ist, ja, mit diesem auch sozusagen Risikoverhalten von Männern, dann fährt am Ende die ganze Gesellschaft gegen die Wand. So, das ist insofern ein interessantes Argument, mal davon abgesehen, ob wir das jetzt glauben oder nicht, weil es sich natürlich beißt mit der anderen Annahme, die aber auch immer irgendwie mitschwimmt, es gäbe gar keinen sozusagen substanziellen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Also dieses ganze Venus- und Mars-Gerede sei totaler Quatsch. Ja? Und ich glaube, da muss man sich irgendwann entscheiden, wo man steht. Ich habe natürlich, das wird jetzt die Zuhörer nicht so wahnsinnig verwundern, gewisse Zweifel, ob die weibliche Gesellschaft zum Beispiel eine friedlichere Gesellschaft ist. Also wir haben jetzt gerade in der Schweiz wieder den Zusammenbruch einer Riesenbank erlebt, in diesem Fall der Credit Suisse, die mit Milliarden in diesem Fall von Schweizer Franken gerettet werden muss. Wer guckt in den Verwaltungsrat und was sieht man? Frauen dominiert. Es waren dort von 10 Verwaltungsratsmitgliedern 7 Frauen. Hat aber die Credit Suisse auch nicht gerettet. Ich glaube nicht an diese, sagen wir mal, kategorielle Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Das heißt, dass wenn wir Frauen in Führungspositionen haben, wir zu einer friedlicheren und besseren oder auch einem besseren Kapitalismus kommen. Meine Frau, ich sage jetzt mal nicht, bei welchem DAX-notierten Unternehmen sie in einer Führungsposition arbeitet. Hat im Wesentlichen übrigens auf diesem mittleren Management mit Frauen mittlerweile zu tun. Also da ist jedenfalls eine gewisse Geschlechterparität eingezogen. Und ich kann nicht finden, nach allen Erzählungen am Abendsbrotstisch, dass es dort, sagen wir mal, weniger fies zugeht.
JS, willst du?
Ja, aha, hatte sich vor mir gemeldet, aber ich kann natürlich auch gerne anfangen. Also, dass sich mit Sicherheit mehr Frauen mittlerweile in auch höheren Positionen befinden, logisch. 28% sind in Führungspositionen in Deutschland. Das ist eine der neuesten Zahlen, die ich gefunden habe. Das ist ja dann nicht mal ein Drittel. Das ist also so paritätisch besetzt, können die eben nicht sein. Und ich glaube nie, dass niemand behauptet hat, dass die Gesellschaft weniger fies wäre, wenn mehr Frauen an der Macht wären, an der Macht in Anführungsstrichen. Aber was natürlich so wäre, naja, was erstmal so wäre, ist, dass Frauen dann oder nicht männliche Personen, ich werde jetzt einfach Frauen sagen oder nicht männliche Personen, eins von beiden, dann mehr Beachtung finden würden, dass das Leben und die Welt, in der wir leben, nicht mehr so auf männliche Bedürfnisse ausgerichtet wäre. Zum Beispiel, dass bei der Stadtplanung es nicht mehr darum gehen würde, wo können am besten die Autos langfahren, weil Männer fahren mehr Auto als Frauen, weil sie zur Arbeit müssen, sondern mehr Parks, mehr Grünflächen, ÖPNV besser ausbauen. Das wird mehr von Frauen benutzt. Beleuchtung an dunklen Orten, dass Frauen sich da trauen, lang zu gehen. Wenn in solchen Positionen, wo solche Sachen entschieden werden, nur Männer sich aufhalten, dann treffen die Entscheidungen für Männer. Und die Welt wäre schon besser, meiner Meinung nach, wenn mehr diversere Menschen in solchen Positionen wären und dann eben auch Entscheidungen treffen könnten, die für ihren eigenen Blickwinkel besser sind. Weil natürlich trifft man als Mann erstmal Entscheidungen, die für den eigenen Blickwinkel auf die Welt besser sind. Und Männer machen nun mal andere Erfahrungen als Frauen oder nicht männliche Personen in unserer Welt. Und dass Frauen auch fies sein können, dass Frauen auch gemein sind, ist ja, also das glaube ich, jetzt würde auch niemand abstreiten. Und ich glaube auch, das halte ich auch wirklich für eine Lüge. Ich habe noch nie mit einer Feministin, einem Feministen gesprochen, der die gesagt hat, dass Männer und Frauen überall gleich sind. Das stimmt ja einfach nicht. Das ist ja auch logisch. Allein anatomisch bestehen da riesige Unterschiede. Und diese anatomischen Unterschiede werden Frauen auch zum Nachteil. Sie werden Frauen zum Nachteil in der Medizin, wo der Mann das Standard, die Standardfigur ist. Medizinische Behandlungen sind auf Männer ausgelegt. Diagnoseverfahren sind auf Männer ausgelegt. Crash-Test-Dummies bei Autos. Mittlerweile gibt es mehrere Automarken, die auch weibliche Dummies benutzen, aber die meisten immer noch nur männliche. Frauen sterben deshalb häufiger bei Autounfällen. Anatomische Unterschiede bestehen, ja, aber auch die sind zum Nachteil für Frauen am Ende.
Aber ich meine, wenn ich da noch kurz einhaken darf, möglicherweise habe ich Sie
Ja,
sehr
klar.
missverstanden. Aber Sie haben gerade selber das Argument vorgetragen, haben gesagt, also Ihnen würde immer entgegengehalten, die Suizidrate bei Männern. Und dann haben Sie
Ja.
als Argument gebracht und haben gesagt, naja, das sei ja kein Wunder, dass sozusagen die Suizidrate bei Männern so hoch sei, weil das sozusagen das System sei halt so männlich geprägt. Das heißt sozusagen, das sind
Nein, das
toxische
System.
Ausbeutungsverhältnisse gewissermaßen. Und wenn Frauen gewissermaßen uns regieren würden, dann würde die Welt anders aussehen. Ich meine,
Nein,
das
nein,
ist
nein,
genau
nein,
das, was ich meine.
das ist der falsche Schluss. Das
Aha.
System, dass die Männer weniger sich Hilfe suchen und Therapieplätze nicht so oft von Männern genutzt werden, liegt nicht daran, dass mehr Männer in Führungspositionen sind und weniger Frauen. Das liegt daran, dass in einer patriarchalen Gesellschaft ein gewisses Rollenbild existiert von Mann und Frau und dieses Rollenbild Männern gewisse Qualitäten zuschreibt und Männern gewisse Aufgaben zuschreibt und Frauen gewisse andere Aufgaben zuschreibt. Frauen können weinerlich sein, Frauen können ihre Gefühle zeigen, dann sind sie weiblich, aber Männer können das nicht. Das ist nämlich nicht männlich. Und sie müssen männlich sein, um in dieser Gesellschaft irgendwas zu erreichen. Und solange wir in dieser patriarchalen Gesellschaft leben, in der das das Bild ist, das Männer erfüllen sollen, haben Männer auch Nachteile dadurch. Natürlich haben sie mehr Vorteile und sie profitieren davon mehr. Aber dann immer bei jeder feministischen Debatte dieses Argument, und dieses Argument kommt, man kann wirklich die Uhr nachstellen, es kommt jedes Mal, es kommt immer hohe Suizidrate und Männer sterben als Soldaten in Kriegen. Männer sterben als Soldaten in Kriegen, ja. Frauen werden in Kriegen vergewaltigt, sind häufiger Opfer sexueller Gewalt. Da wird wieder, zeigt sich wieder, was für einen Stellenwert Männer und Frauen in der Gesellschaft haben.
Aha.
Ja, also ich würde kurz auf das Bedürfnisargument eingehen. Und zwar sehe ich das da auch ganz ähnlich wie JS, wer die letzte Böhmermann-Folge geschaut hat, weiß auch, worum genau es mit der Städteplanung geht. Das hat JS ja gerade geführt. Ja, ich würde auch gerne noch auf einen anderen Punkt verweisen, und zwar auf die Wahrnehmung von Frauen und Männern. Wir denken ja jetzt in zwei Kategorien, auch in der Runde, und das ist auch ein gesamtgesellschaftliches Problem. Das zeigen verschiedene Studien. Ich möchte jetzt hier an der Stelle nur die Howard versus Heidi-Studie anbringen. Vielleicht ist die euch Ihnen auch bekannt, dass Männer in Führungspositionen mit selben Qualifikationen ganz anders wahrgenommen werden als Frauen, als sympathischer, besser vernetzt, durchsetzungsfähiger und das von beiden Geschlechtern, was nicht unbedingt dafür spricht, dass das tatsächlich so ist, sondern einfach nur, die gesamtgesellschaftliche Wahrnehmung verstärken. Genau dasselbe ist es ja auch beim Weinen oder Gefühle zeigen. Das ist letztlich auch alles konstruiert, von uns als Gesellschaft so wahrgenommen und heißt längst nicht, dass Feminismus als Bewegung das nicht unterstützt, wie JS bereits gesagt hat. Es geht um einen Gewinn für alle und auch die Probleme aller in der Gesellschaft, dass Frauen nun mal aktuell oder weiblich gelesene Personen aktuell stärker darunter leiden, unter der Situation geringerer Vertretung, sei es im Bundestag, um jetzt mal ein Gremium zu zitieren, oder in Führungspositionen, in DAX-Unternehmen. Die fehlende Repräsentation ist hinderlich für viele Frauen, sorgt eben sorgt für Unterdrückung und auch, dass jetzt Konkurrenzdenken oder ob jetzt böse, gut oder böse da mit reinspielen. Ich finde, das ist alles eine Frage der Auslegung. Letztlich sind emotionale Argumente, aber das kann keiner so bestätigen.
Okay, bin ich jetzt dran?
Ja, ich wollte nichts sagen, du siehst es
ja,
doch,
ja. Warte ja, ich mehr. Ja. also, ich glaube, was bei Ihnen ein bisschen so die Aussage war mit den Banken, Credit Suisse, dass mehr Frauen im Aufsichtsrat sitzen und eben das Ganze mit, dass beim Börsencrash 2009 eben das Ganze ein bisschen auch auf eben die Natur der Männer gewisserweise geschoben wurden. Ich meine, es ist ja die Idee hinter dem Feminismus, die grundlegende Idee, besteht ja nicht darauf, den Patriarchismus abzuschaffen und einen Matriarchismus aufzubauen. Das heißt, dass Frauen nur noch in Führungspositionen sind oder eben die Gesellschaft dominieren, sondern eigentlich in jeder neueren Form des Feminismus auf jeden Fall, wenn ich das richtig verstanden habe, geht es darum, um Gleichberechtigung. Das heißt, Diversität ist eben gut für uns alle, denn wenn jeder... Warte, Stefan, bin ich noch da?
Ja, du bist da, red weiter.
Ja, tut mir leid, bei mir ist gerade irgendwas komisch. Naja, zumindest ist es dann eben so, dass eben, wenn so viele Leute, eben so viele Meinungen wie nur möglich zusammenkommen und eben ein Kompromiss gefunden wird, ist es am förderlichsten für unsere Demokratie. Also Kompromisse sind ja auch der Grund, warum Demokratie relativ gut funktioniert. Insbesondere für alle Leute. Und dafür ist eben der Feminismus eben eine gute Option, eben dadurch, dass mehr auf Diversität, Gleichberechtigung gesetzt wird.
Okay, danke. Dann, Sabine Haag, dann werden Sie die Nächste.
Ja, ich kann direkt daran anschließen. Es geht ja wirklich nicht darum, gewissermaßen die Herrschaftsverhältnisse einfach umzukehren, aus dem Patriarchat ein Matriarchat zu machen. Wir haben in den vergangenen Wochen wurde viel über die neuen Leitlinien der deutschen Außenpolitik gesprochen, nämlich feministische Außenpolitik. Und die basiert ja auf einer sehr einfachen Erkenntnis, die durch viele, viele, viele empirische Studien gestützt wird. Gesellschaften sind friedlicher und wohlhabender, wenn alle Menschen am politischen, sozialen und wirtschaftlichen Leben teilhaben können, gleichberechtigt teilhaben können. Und um nichts anderes geht es ja zunächst sozusagen. Wenn wir also von einer feministischen Umgestaltung von Gesellschaft reden, dann geht es darum, dahin zu schauen, wo haben wir hier Disparitäten, wo haben wir hier Ungleichheiten, wo sind hier welche Gruppen nicht in dem Maße sozusagen an der Selbstregierung, Demokratie ist eine Form der Selbstregierung, beteiligt, wie das nicht nur wünschenswert wäre, sondern wie es auch möglich ist. Insofern geht es nicht darum, sozusagen um die Frage, sind Frauen die besseren Menschen und das wird die Welt deswegen gerechter, weil Frauen die besseren Menschen sind, sondern geht darum, wenn wir gesellschaftliche Verhältnisse schaffen, die egalitärer sind, und das zeigen wirklich viele Studien, etwa in den skandinavischen Ländern, alle Länder, in denen es ein hohes Maß an Geschlechteregalität gibt, in denen es ein hohes Maß an Gleichheit in den Chancen, in den Lebenschancen gibt, sind Gesellschaften, die friedlicher sind, in denen es weniger Gewalt gibt, die wohlhabender sind. Und das ist ja das Ziel, um das es auch den verschiedenen Feminismen letztendlich geht. Und nicht darum, ein paar übellaunige Frauen an die Macht zu bringen, um es mal salopp zu sagen.
Hans, du kannst fortsetzen.
Ja, wir sind ja eigentlich immer noch in der Runde zu definieren, was man unter Feminismus versteht. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, diese verteufelte Endsilbe muss, nicht, dieses Suffix muss, Impressionismus, Expressionismus, Terrorismus, Feminismus, das macht aus harmlosen Worten Systeme. Muss erzeugt ein systemisches Konstrukt, ein Systemzusammenhang, einen systemischen Wirkungszusammenhang. So sehe ich eigentlich auch Feminismus. Und für mich bedeutet Feminismus, und ich habe jetzt ausdrücklich und absichtlich nicht vorher nochmal gelesen, welche Definitionen gibt es denn da alle und Unterteilungen, sondern das, worauf ich mich mit mir selbst verständigt habe, ist, Feminismus ist eine Sichtweise, eine Reflexionsweise, die in der Gesellschaft und Wirklichkeit häufig unterdrückten und vernachlässigten sowohl weiblichen Interessen, Sichtweise, Benachteiligungen bewusst reflektiert. Und da, wo es solche Benachteiligungen gibt und sie sind zuhauf da, dann auch dafür sorgt, dass diese Benachteiligungen bekämpft werden. Und dieses Bekämpfen von langen, langen Benachteiligungen, die es in politischen Strukturen gibt, die es auch in Rollenverhältnissen, im familiären und in gesellschaftlichen Organisationen gibt, das zu bekämpfen, bedeutet logischerweise auch, jetzt nehme ich einen mechanistischen Begriff, wie ein Uhrenpendel, wenn das von der einen Seite her schwingt, sozusagen unausgewogen vom einen Pendelpunkt rüberschwingt, dann bleibt das nicht in der Mitte stehen, schön ausgewogen, sondern es haut erstmal in die andere Seite rein, und zwar völlig zurecht. Um dann bei Jan Fleischhauer anzudocken und zu sagen, Sie haben ja recht, denn Sie sagen, also die Welt wäre keine bessere. Das würde ich auch bestreiten, wenn überall die Macht von Frauen oder so übernommen werden würden. Aber die Welt wird dann, das ist meine Hoffnung, eine bessere, wenn alle Beteiligten im gesellschaftlichen Prozess ihre Rollen reflektieren. Wenn sie sagen und erkennen können, was ist mein Tun? Wo bin ich? Wo habe ich Privilegien? Wo habe ich Benachteiligungen? Und wo muss ich davon was abgeben, damit der andere nicht unterdrückt und benachteiligt wird? Also ich sehe Feminismus sozusagen als ein über Jahrhunderte benachteiligter Weiblichkeit ansetzenden Reflexionsprozess, der hopefully in the long run dazu führt, dass dann tatsächlich wir bessere Gesellschaften haben. Denn alleine mit Frauen, die dann in Machtpositionen kommen, ist das natürlich überhaupt nicht getan. Durch Golda Meir wurde die israelische Politik keine sanftere, bessere, so wie durch Maggie Thatcher auch die Politik von Großbritannien keine liberal softe wurde, sondern sie war die gnadenloseste Neoliberalistin, die man sich vorstellen kann. Und interessanterweise, das hat Frau Haug eben schon angesprochen, Annalena Baerbock, ja, feministische Außenpolitik. Wir haben in der Bundespressekonferenz monatelang das Auswärtige Amt danach gefragt, was ist das denn nun eigentlich und was versteht ihr darunter? Und das Interessante ist, dass die konkreteste Ausprägung haben wir jetzt erlebt bei Baerbocks Besuch in China, wo sie in einer Art und Weise, die kein männlicher Kollege sich getraut hat, in offenen Widerspruch zu gehen zur Politik Chinas und sich sozusagen mit dem chinesischen Außenminister angelegt hat. Fun Fact, und damit höre ich auch auf, ich weiß, dass sie hinterher von ziemlich vielen ihrer männlichen Außenpolitik, Außenministerkollegen nicht auf offener Bühne, aber dann sozusagen verborgen hohes Lob dafür erhalten hat, dass sie so agiert hat in einer Art und Weise, wie die Kerle es sich nicht getraut haben. Also da ist feministische Außenpolitik in einer dialektischen Art und Weise, finde ich, ein notwendiges Gegengewicht und Teil dieses Reflexionsprozesses.
So, Herr Fleischhauer, Sie wollen erstmal reagieren und dann würde ich den Ball nach Hause
spielen. Ich wollte nur sagen, das ist für mich ein interessanter Befund dieser Runde, dass also man nicht gleich unterschreibt diese doch sehr eingängige Formel, die Zukunft, also die weiblichere Gesellschaft wäre eine bessere Gesellschaft, weil ehrlich gesagt der Spruch, der hier auch am Anfang auch schon mal so flottierte, the future is female, legt natürlich genau dieses Denken nahe. Insofern finde ich das ja schön, dass wir also sagen wir von dieser doch sehr vereinfachten Sicht hier offenbar alle gemeinsam abrücken.
Muss dazu sagen,
ja, ganz so einfach ist es jetzt nicht. Ganz so einfach ist es nicht. Die weibliche Gesellschaft wäre nicht besser. Eine weiblichere Gesellschaft wäre besser. Da ist, muss man schon aufs Ende gucken.
Ja. Ich habe es ja verstanden, das Argument. Da bin ich ja dabei. Aber das ist was anderes, ja. Also, dass so wie Frau Haag erklärt hat, dass eine Gesellschaft, die sozusagen, wo sich alle repräsentiert fühlen, auch sich alle entsprechend entfalten können, niemand diskriminiert wird aufgrund seines Geschlechts oder herabgesetzt, dass solche Gesellschaften insgesamt prosperierender sind, wohlhabender sind, freier sind, das glaube ich sofort.
Ja, und wie gesagt, das sage ich ja, das will ich ja die ganze Zeit echt zum Ausdruck bringen. Ich Aber habe
das ist was anderes, auch, ich sage, als der Satz, the future is female. Das ist ein ganz anderer Anspruch, der in diesem Satz...
Ja, the future is female ist ja aber offensichtlich auch einfach was sehr Plakatives, was ja auch erstmal, um Aufmerksamkeit zu generieren, gesagt wird. Und man muss...
Aber ehrlich gesagt, weil es plakativ ist, nehmen wir einen doofen Spruch?
Das ist ja kein doofer Spruch.
Das war in dem Fall auch Herr Fleischhauer, ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, es war Jan Böhmermann, da noch Neo Magazin Royal, das war auch ein bisschen Satire, die Herren, die das sagen.
Ich würde nur sagen, ja, also dann lass es doch
mal. Ich habe noch keinen Feministin getroffen, die ernsthaft behauptet hätten, dass eine rein weibliche Gesellschaft besser wäre als eine Gesellschaft, wie wir sie jetzt haben. Sie wäre vielleicht auch nicht unbedingt schlechter, aber ob sie besser wäre. Ich
muss in der ersten Runde kommen, aber irgendwie lasst ihr mich nicht.
Okay, ich wollte ja noch was sagen. So ist es nämlich. Bei uns dürfen wir alle reden.
Ich würde nur noch einen Punkt anmerken wollen, bevor wir in diese Diskussion reingehen. Und zwar,
leg los.
Dankeschön. Dass es einfach bei der ganzen Diskussion jetzt nicht darum geht, das eine oder das andere oder ein ganz anderes Geschlecht anzugreifen und an den Pranger zu stellen, sondern einfach miteinander zu reden. Das ist, darüber kommen wir bestimmt auch nochmal drauf zu sprechen. Zuhören, das ist ja auch ein guter Punkt, nichts anderes machen wir jetzt gerade. Und es geht jetzt nicht um das Feindbild Mann an sich, was Feminismus propagiert. Ich möchte einfach nur mit diesem Vorurteil aufräumen und nichts anderes tun wir jetzt gerade. Und das hat ja ist auch gesagt, darum geht es gar nicht, sondern dass Vorteile, Feminismus selbst Vorteile für alle Geschlechter mit sich bringen kann und dass es sich auch als ergänzend zu der Definition am Anfang, die ich genannt hatte, meiner Meinung nach einfach um einen gesamtgesellschaftlichen Veränderungsprozess zwischen allen Geschlechtern handelt und niemanden einseitig attackieren soll oder als das bessere Geschlecht, egal ob Frau oder Mann, herausheben soll.
Absolut. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig herauszustellen, dass eben dieses, was ja manchmal GegnerInnen den Feminismus vorwerfen, dass es eigentlich im Feminismus aus meiner Sicht nicht dieses Männer als Feindbild gibt. Natürlich gibt es in jeder Bewegung irgendwelche mit wirklich extremen Meinungen, aber so ist das nun mal in der liberalen Gesellschaft, da muss man diese Meinung auch aushalten können. Frau Haag, wollten Sie noch was sagen oder Sie haben irgendwie gerade so... Nee. Ach so, okay, gut, wir sagen gerade irgendwie so aus. Was man aber ja schon festhalten muss, ist, dass oft davon geredet wird, dass Frauen ja heute schon gleichberechtigt wären gegenüber Männern. Und dass ja auch ein bisschen so manchmal Konsens darüber besteht, dass eigentlich gar keine Notwendigkeit mehr besteht für Feminismus. Und dem muss ich ganz, 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 ganz klar entgegentreten. Weil ich glaube, man vergisst das vielleicht manchmal im Alltag so ein bisschen, dass man das Gefühl hat, ja, und jetzt haben wir hier auch Gender Pay Gap wird kleiner und der Bereinigte ist noch besser und dann ist doch eigentlich alles supi. Wir müssen ja nur anfangen, uns damit den Bundestag anzugucken oder andere Parlamente. Wenn wir sagen, Demokratie ist, wir regieren uns selber, wer regiert uns denn dann? Dann regieren uns erstmal vor allem AkademikerInnen. Das ist schon mal nicht ideal für eine Gesellschaft, in der alle gleichberechtigt sein sollen. Und dann regieren uns vor allem auch männliche Personen. Ich habe nachgeguckt, im Schnitt ist der Frauenanteil in den Parlamenten in Deutschland ein Drittel, was sehr, sehr mau ist. Und auch, das kann ich auch aus meiner eigenen Erfahrung aus der Politik wirklich bestätigen, dass man es als junge weibliche Person extrem, extrem schwer hat. Nicht nur in den konservativen Parteien, nein, auch in der SPD und auch bei den Grünen und vor allem auch bei den Linken. Es ist immer, immer extrem schwer, irgendwas durchzusetzen, gerade auf Ortsvereinsebene, gerade auch auf Landesebene. Auf Bundesebene sind dann immer alle super feministisch und wir wollen hier und die Frauen ist uns ganz, ganz wichtig. Aber das hört dann auch schnell wieder auf, wenn man mal an den Stammtisch kommt. Und insofern werden, glaube ich, die Erfolge von Feminismus manchmal etwas überbewertet in der öffentlichen Wahrnehmung.
Die SPD ist eine strukturkonservative Partei.
Absolut. Ich wollte es jetzt nicht so sagen, weil dann kriege ich wieder Ärger. Aber ja.
Kriegst du sowieso. Ja, vielleicht ist die Frage für alle von Relevanz. Also JS hat ja gerade so ein bisschen den Bogen gespannt zu der Frage der Erfolge und Misserfolge von Feminismus. Ich würde vielleicht gerne, bevor wir dazu kommen, auch wenn gerade schon die Steilvorlage war, noch einen kleinen Schwenker vorab machen, denn ich habe ja vorhin...
Jetzt habe ich das extra umgeleitet.
Ja, du hast recht. Ich lasse es sein. Wir gehen
in die... Nee, Sie können ruhig, machen Sie den Schwenker.
Ich finde den Schwenker, aber
vielleicht... Der Mann muss auch mal was sagen können hier.
Ja, wir sind ja gleichberechtigt. Dankeschön. Vielleicht den Schwenker vorab noch mal kurz machen, weil dann die Frage der Erfolge und Misserfolge meines Erachtens doch auch damit zusammenhängt, wie Feminismus wahrgenommen wird. Und ich habe ja vorhin am Anfang gesagt, dass es diese öffentlichen Debatten gab, ne? Wir denken an die MeToo-Debatten und die ganze Bewegung, die daraus resultiert hat, und ganze Punkt. Die Frage so ein bisschen die Runde wäre, ist es tatsächlich so, dass sich eurer Meinung nach oder ihrer Meinung nach tatsächlich der Blick auf den Feminismus in der Öffentlichkeit verändert hat? Dass man tatsächlich dieses Gefühl, was so ein bisschen medial für mich an bestimmten Stellen getragen wird, hat, dass Feminismus eine größere Rolle in der Öffentlichkeit einnimmt, in der öffentlichen Debatte einnimmt und stärker auch bei Entscheidungen von Institutionen, von Medien, von Firmen, Herr Fleischer hat darauf verwiesen, bedacht wird. Da würde mich nochmal euer Blick interessieren. Wenn man in die Forschung guckt, da wird bestimmt Sabine Haag was dann nachher zu sagen. Ich habe auch mal ein bisschen recherchiert, da gibt es ein diverses Bild. Deshalb würde mich einfach mal euer Blick interessieren. RB, du kannst gerne beginnen, Herr Fleischhauer dann danach.
Also ich würde einfach mal sagen, wie ich ihn jetzt momentan so wahrnehme durchaus in meinem Umfeld, also halt meinungstechnisch, wie man dazu steht. Und was ich insbesondere in letzter Zeit, sage ich es mal so, wahrgenommen habe, ist, dass insbesondere bei gleichaltrigen, also auch Jungs in meinem Alter, eben, dass dort teilweise ein gewisser Hass gegenüber Feminismus ist, weil viele einfach nicht das ganze Konstrukt dahinter erkennen wollen, sondern einfach nur denken, Feminismus hat mit Frauen zu tun, wir sind benachteiligt und die hassen uns alle oder so in etwa. Und vielleicht basiert es auch ein bisschen darauf, dass man durchaus durch Medien, also soziale Medien insbesondere, in den letzten paar Jahren eben eine gewisse Veränderung wahrnehmen konnte, zumindest ich konnte es teilweise sehen, zum Beispiel eben eine gewisse Radikalisierung und dass es eben der Feminismus nicht so ausgelebt wurde, wie eben Diversität ist toll, super, brauchen wir, sondern dass es da dann teilweise schon in Richtung Matriarchat ging. Also klar, Kontroverses wird schneller verbreitet sich besser gewisserweise. Und da springt mir zum Beispiel momentan die Bewegung eben Kill All Men in den Kopf. Das war, glaube ich, ganz schlimm vor einem Jahr, irgendwo, insbesondere auf TikTok, eben auf so in etwa Aufrufe waren, Männer sind das Schlimmste, was es gibt. Es dürfte eigentlich nur noch Frauen geben. Und irgendwie so, deswegen habe ich manchmal ein bisschen das Gefühl, dass es zu einer Anfeindung kommt gegenüber eben Feminismus, Feministen und generell auch eher liberalere Personengruppen. Aber ich weiß nicht, vielleicht habe ich jetzt auch ein bisschen die Frage zu weit in eine gewisse Richtung gebracht, aber so mein Standpunkt dazu.
Herr Fleischer.
Gut, Extremisten kann ich dazu nur sagen, gibt es in jeder Bewegung. Ich glaube, dass das nicht etwas ist, was wirklich, ehrlich gesagt, wirklich Relevanz hatte über TikTok und bestimmte kleine Zirkel hinaus. Also ich kann immer für meinen, wenn wir beim Thema, was hat sich verändert, bleiben, für meinen Bereich, also Journalismus, da hat sich was verändert.
Und ich würde sagen, auch in relativ kurzer Zeit. Also, wenn ich mir angucke, große Medienhäuser in Deutschland, Anteil von Ressortleiterinnen und Chefredakteurinnen, in diesem Fall leitenden Personal, vor, sagen wir mal, 6, 7 Jahren und heute, wird man, und das lässt sich auch durch Studien von Pro Quote belegen, eine deutliche Veränderung sehen. Also ein Medienhaus, das was auf sich hält, wo sagen wir mal 90% oder noch mehr, und das war vor 10 Jahren so, der Leitungsfunktion von Männern besetzt wurden, das gibt es eigentlich heute nicht mehr. Und wenn, dann werden die ausgelacht. So. Oder Talkshows zum Beispiel, also eine reine Männerrunde, das ist heute unmöglich. Und selbst jetzt, sagen wir mal, 4er-Runden, wo dann eine Frau dabei ist, selbst das wird als komisch empfunden, sondern dem Motto, ah, die Quotenfrau, sondern man versucht, zu einer Parität zu kommen. Und ich erinnere mich jetzt auch schon an die ersten Runden, wo ich der einzige Mann war. Was dabei interessant ist, wenn Sie mit Leuten reden und irgendwie auch Frauen, die jetzt bei Talkshows zum Beispiel für Besetzung sorgen, dass die am Anfang relativ Mühe hatten, weibliche Gäste zu finden. Und das bringt mich dazu, das wird das vielleicht den einen oder anderen überraschen, ich habe immer das Argument bei der Quote verstanden, dass die Quote einen zwingt, genauer hinzugucken und nochmal eine Extra-Runde einzulegen, in diesem Fall zum Beispiel eine Frau zu finden. Also wenn man sich eine klare Quote setzt, wir wollen eine Talkshow paritätisch besetzen, dann kann man halt nicht die Liste der üblichen Verdächtigen abgehen, sondern muss sich auf die Suche machen, in diesem Fall auch mal nach jungen Frauen, die was zu sagen haben und auch mal ein bisschen was ausprobieren. Also seine eigene, sagen wir mal, Lahmarschigkeit überwinden. Und dann klappt es ja auch, das sieht man ja. Also wenn Sie heute so bei Maischberger mal angucken, die Runde, also die ist, wie gesagt, mitunter sogar weiblich dominiert. So, das ist ein deutlicher Unterschied. Heißt das, dass wir insgesamt zu einer Gleichheit in der Gesellschaft gekommen sind? Nicht. Ich nehme mal 2 praktische Beispiele aus letzter Zeit, wo ich eine strukturelle Ungleichheit sehe und wo es auch schwer ist, dagegen anzugehen. Wenn ich, also ich habe 3 kleine Kinder, ja, die werden der eine oder andere vielleicht im Hintergrund noch gehört haben, die sind 2, 6 und 8. Und wenn ich eine Videokonferenz hier zum Beispiel habe oder einen Fernsehauftritt gar und eines der Kinder kommt hier ran und sagt, ach, alles so süß, ja, und das ist so toll, dass der Fleischhauer sich so um seine Kinder kümmert, ja, und so nett, ja, gibt immer Bonuspunkte, ja, also Tiere und kleine Kinder bei mir, Bombe, ja, also dann selbst der hartherzigste konservativen Hasser schmilzt dahin. Kommt meine Frau, die auch viel jetzt im Omega-Team Homeoffice, also im Homeoffice ist ja großes Ding, ist also auch in ihrer Führungsposition, 3 Tage oben im Dach in ihrem Büro sitzt, kommt da in einem Videocall das Kind rein, ist, das sagt keiner so, aber der Eindruck, Mensch, irgendwie hat die das mit ihrer Zeit nicht im Griff, mit der Trennung von Familie und Beruf, ja. Das ist wirklich interessant. Also wenn der Kerl seine Kinder mit zur Arbeit bringt, sagen alle, super, bringt die Frau die Kinder mit zur Arbeit. Was hat in der Kita nicht geklappt? Das sind strukturelle, und da würde ich mir eine Reihe von anderen Beispielen noch einfallen. Auch zum Beispiel die Reaktion. Also was, wenn wir nochmal beim Journalismus bleiben, was Kolumnistinnen aushalten müssen an Beleidigungen, Hassattacken, ja, die einen auch echt das Leben vergällen können und auch davon abhalten zu schreiben. Und Männer ist ein großer Unterschied. Also bei mir wird dann auch manchmal auf das Optische eingegangen und natürlich auch meine Meinung, es wird auch beschimpft. Aber es geht eigentlich selten unter die Gürtellinie. Während bei Frauen, und ich habe ja also Margarete Stokowski zum Beispiel, die ja die feministischen Part übernommen hatte beim Spiegel und mit der ich ja lange als Kollegin zusammengearbeitet habe, was die so jeden Tag erfahren hat, das sieht einem die Schuhe aus. So, das sind nach wie vor, würde ich sagen, strukturelle Unterschiede in unserer Gesellschaft, die auch was mit einem machen.
Bevor LB reagieren kann, übrigens LB war vorhin bei der Vorstellung nicht da, schön, dass du da bist. Nur mal kurz als Erwiderung, Herr Fleischhauer, Sie haben ja gerade verwiesen, dass im Journalismus durchaus Bewegung ist. Ich vermute, wir haben die gleiche Statistik im Blick. Da sieht man ja sehr gut, bei Zeitschriften mag das fast pari pari sein, öffentlicher Rundfunk ist schon ein Unterschied enorm, 60-40%, finde ich schon stark. Und je kleiner das Medium, desto größer der Unterschied. Bei Regionalzeitungen am extremsten 90% Männer, 10% Frauen oder als Frauen bezeichnete. Also da gibt es schon noch Handlungsbedarf. Man sollte nicht so tun, als wenn
es da. Nein, das wollte ich auch nicht sagen. Wir reden ja jetzt, also das, was ich wollte nur darauf hinweisen, dass mein Eindruck ist, in einer relativ kurzen Zeit, und 5 bis 6 Jahre ist ein kurzer Zeitpunkt, wenn man überlegt, sagen wir mal, dass der Kampf, also der Frauenkampf in Deutschland, sagen wir mal, seit den 60ern ja etabliert ist, hat sich dafür relativ viel getan. Und ich glaube, dass, also der öffentlich-rechtliche Rundfunk, das ist immer so ein Sonderthema, ja. Bis sich da was bewegt, das dauert dann immer noch mal 3 Tage länger. Warum das bei den Regionalzeitungen so ist, weiß ich nicht. Aber ich kann es ja, sehe es ja für den Stern, Zeit, Spiegel und so weiter. Und das wird sich übrigens auch noch mehr jetzt ändern, weil ich natürlich nicht sofort eine ganz normale Redakteurin zur Chefredakteurin mache, sondern es ist also wie in jedem Unternehmen, gibt es die Zwischenstufe über Ressortleiterinnen. Das heißt, wenn ich einen ganz kleinen Pool hatte, bislang nur an Ressortleiterinnen, ist natürlich, sagen wir auch schwieriger für die Besetzung der Chefredaktion. Wenn ich einen größeren Pool habe von Ressortleiterinnen, glaube ich, wird es auch jetzt irgendwann so sein, dass zum Beispiel auch der Spiegel seine erste Chefredakteurin dann hat. Ja? So, das ist der Lauf der Dinge.
Gut, LB, du darfst.
Ja, wie Sie schon gesagt haben, ich war bei der Vorstellungsrunde nicht da. Ich danke nochmal den Herr Bus und Bahn für die tollen Verbindungen am Arsch der Welt. Zum Thema, ich hatte eben, als RB angefangen hat, über radikale Feministen zu reden, ist mir spontan ein Name eingefallen, und zwar Suzy Gweim. Es ist eine Frau, die sich öffentlich darüber beschwert hat, dass ihr Freund, ganz schreckliches Thema, ihr Freund hat Meinungen, gruselig, und der Dame wird teilweise, also wurde eine ziemlich lange Zeit bei Funk eine Plattform geboten, wo ich sagen muss, ich in manchen Sachen, also ich finde es schön, dass Medien sich mit diesem Thema auseinandersetzen, aber manchmal habe ich das Gefühl, das passiert unreflektiert. Das ist jetzt natürlich ein winziger Teil, aber trotzdem, da sollte man vielleicht auch darauf achten, wie man sich zu Talkshows einlädt. Also vielleicht nicht eine Suzy Gweim, sondern irgendwen anders, der auch was mit Feminismus macht und nicht eine TERF ist oder der Meinung ist, dass man keine Liebesbriefe verschicken darf. Irgendwie sowas in der Art, hatte sie gesagt. Und ansonsten, was sie noch meinten zu dem Thema, in den Medien hat sich was gewandelt, aber so in der Gesellschaft so ein bisschen weniger. Letzten Endes hängen Medien, also so hatte ich es jetzt verstanden, letzten Endes hängen Medien und Gesellschaft ja auch ganz stark zusammen. Das heißt, wenn Medien irgendwas machen, hat das auch einen direkten Einfluss auf die Gesellschaft. Das heißt, dass wenn Medien sich irgendwie ändern, ist das eigentlich ein guter Startpunkt für die Gesellschaft an sich. Es sei denn, ich habe sie jetzt natürlich falsch verstanden, das wäre natürlich blöd.
Hört es. Du wärst der Nächste, dann gebe ich den Ball weiter an Sabine Hack.
Ja, ich würde gerne mal zu der Ausgangsfrage zurückkommen. Die war ja, gibt es sowas wie eine Blütezeit für den Feminismus? Das war der erste Begriff, der in der Einführung schon fiel. Und da ist meine Beobachtung sehr stark. Ich habe ja regelmäßig mit sehr jungen Menschen zu tun, die in meine Lehrveranstaltung kommen. Und da würde ich tatsächlich sagen, es hat sich etwas verändert in den letzten 10 Jahren. Wenn vor 10 Jahren die Mehrzahl auch der jungen Frauen mit einem Selbstverständnis kam, Diskriminierung gibt's doch nicht mehr, wir können doch alles werden, das ist doch alles längst gegessen, dann hat sich das jetzt deutlich gewandelt. Die jungen Personen, die jetzt kommen, haben einen sehr, sehr klaren Blick auf die Benachteiligung, die sie selbst auch bereits erfahren haben in ihrer bis dahin ja relativ kurzen Leben. Und das gilt auch für die jungen Männer. Ich werde das häufig gefragt, ja, Gender Studies an einer technischen Universität, wer studiert das denn überhaupt? Und das sind auch sehr, sehr viele junge, männlich gelesene Personen, die aus der Informatik kommen, die aus dem Maschinenbau kommen, die aus dem technischen Umweltschutz kommen, die aus der Chemie kommen, aus der Physik, aus dem Maschinenbau, aus dem ganzen Spektrum der naturwissenschaftlichen Fächer, der ingenieurwissenschaftlichen Fächer und die auch in ihren Fächern auf Phänomene der Ungleichbehandlung stoßen und das besser verstehen wollen. Also insofern würde ich schon sagen, es gibt in der Tat sozusagen eine größere Offenheit für feministische Perspektiven, für feministische Themen. Aber es gibt durchaus auch, da würde ich RB zustimmen, auch eine große Welle sozusagen des Hass auf Feminismus. Wir haben insgesamt sind wir in einer Gesellschaft, in der Hass und Hasspolitiken, Gewaltpolitiken, Herr Fleischer hat schon angesprochen, was auch Kolleginnen im Journalismus sozusagen aushalten müssen. Ich kann davon auch ein Lied singen, also die Post, die ich an die Uni bekomme oder die Post, die an mein Präsidium geschickt wird mit der Aufforderung, mich zu entfernen. Da ist vieles dabei. Also das gibt es auch und das hängt natürlich wiederum miteinander zusammen sozusagen. Also je stärker eine Bewegung ist und je stärker sozusagen eine Gruppe auch für ihre Rechte eintritt, zieht das natürlich auch Reaktionen, Abwehrreaktionen und Gegenreaktionen auf sich. Insofern haben wir auch das, dass es Hass auf Feminismus und Feministinnen gibt. Aber insgesamt würde ich sagen, stimmt es schon, dass wir in einer Situation sind, in der dass man durchaus von einer neuen feministischen Welle sprechen kann.
Gut, herzlichen Dank. Dann würden wir die Runde abschließen. Hans, HA, und dann kann JS quasi für diesen kleinen Block, den wir dann abschließen wollen, den Schlusspunkt setzen.
Also ich wäre vorab nicht davon ausgegangen, dass ich doch so eine hohe Schnittmenge mit Jan Fleischhauer habe, aber das ist eine der angenehmen Überraschungen bisher. Ich möchte ihm explizit zustimmen zu den Veränderungen im Journalismus. Ich habe da angefangen Anfang der 80er Jahre beim NDR. Und das war eine komplett männerdominierte, ein komplett männerdominiertes System. Dann kam Radio Bremen, da war es im Wesentlichen auch nicht anders. Und da hat sich im Grunde erst in den letzten 20 Jahren allmählich was geändert. Und jetzt ist es zum Teil so, dass die früheren, ich sag's jetzt mal, Nachwuchsjournalistinnen und Volontärinnen, die da vor 20, 25 Jahren angefangen haben, in größerer Zahl, die bilden jetzt den redaktionellen Mittelbau und, wenn man so will, auch die Führungsreserve und die rücken allmählich nach oben nach. Und das ist gut so. Es gibt da auch am Ende dann auch grauenhafte Fehlentscheidungen. Das ist aber bei Männern ja nicht anders. Und was da passiert, ist, dass eine, wie ich finde, gute Normalisierung innerhalb des Betriebsprozesses stattfinden. Da wird jetzt nicht mehr geguckt, oh Gott, diese Frau, kann die das überhaupt? Sondern es wird geguckt, wie nimmt sie oder wenn es ein Mann ist, wie nimmt er diese Führungsaufgabe, Verantwortung wahr? Ist das professionell gut oder schlecht? Das heißt, im Lauf der Zeit durch die tägliche Arbeitserfahrung relativiert sich da, finde ich, etwas im Guten. Gleichzeitig aber, und auch da stimme ich ihm zu, ich habe in den letzten ein, zwei Jahren sehr viel mit Wissenschaftlerinnen zu tun gehabt, vor allem solchen, die in der Pandemiezeit dann als Ethikerinnen oder als Fachwissenschaftlerinnen, als Virologinnen bekannt geworden sind. Was die, und das geht bis heute weiter, was die an Hass, Verfolgung, Pöbelei, vor allem über Social Media, aber auch über etablierte Medien erfahren, das geht auf keine Kuhhaut. Das geht wirklich auf keine Kuhhaut. Das ist ein Prozess, wo ich jetzt mal sagen würde, The Empire Strikes Back, und das Empire ist die kollektive Männlichkeit, die sich jetzt sozusagen dauerhaft von früheren Privilegien enteignet sieht. Und diese Beleidigung, die es ist, diese Kränkung, die es ist, die macht sich deutlich in einer Reaktion, die für die Hass eigentlich noch fast ein zu schwacher Begriff ist. Also da tut sich eine neue Ebene gesellschaftlicher Auseinandersetzung auf, die, finde ich, auch überhaupt noch nicht genügend öffentlich aufgearbeitet und diskutiert ist. Das ist jetzt sozusagen eine zweite Ebene von Emanzipation, Reflexion und notwendiger Solidarität, sage ich jetzt mal, mit feministischen Positionen, die bedient werden muss. Allerletzter Punkt. Wir hatten gestern bei Jung und Naiv mit Thilo Jung ein gutes Gespräch, fand ich, mit Jutta Almendinger, der Präsidentin der Wissenschaftsakademie. Da erlebt man, die ist über 65, also ist, glaube ich, 67 oder so, ist aber immer noch im Dienst. Eine der führenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftsmanagerinnen in Deutschland. Und da erlebt man eine Frau, wo einfach in der Performance deutlich wird, wie man, ich sag's mal so, gestrickt sein muss, wie man sich entwickeln muss, um in diese immer noch strukturell männerdominierten Bereiche überhaupt sich etablieren zu können. Das ist ein bisschen, sie ist so jemand, und da gibt es Gott sei Dank mehrere, das ist so ein bisschen wie Eisbrecher, die eine Fahrrinne mit viel Wucht und Kraft freibrechen müssen, damit dann hinterher weitere Schiffe diese Transportwege nutzen kann. Also diese Ebene, das Zurückschlagen des Imperiums eröffnet sozusagen eine ganz neue Kampffront um gesellschaftliche Gleichberechtigung.
Ach so, ja genau. Ich wollte nur noch mal zustimmen, dass ich sehe es halt auch so, dass es einen gewissen Wandel zum Positiven gab, was auch schon jetzt mehrmals gesagt wurde. Und aber auch, dass sich halt so ein gewisser Hass auch entwickelt hat, was ich persönlich auch mitgekriegt habe. Ich wollte nur hinzufügen, dass ich halt in meinem Umfeld oft erlebe, dass ich auch Menschen einfach nicht, meiner Meinung nach, nicht genug mit dem Thema auseinandersetzen und sich darüber informieren, weil zum Beispiel musste ich gestern, als ich mit meinem Bruder über Feminismus geredet habe, ihm auch das mit der Medizin, also der Ungleichheit in der Medizin zum Beispiel, erklären, weil er überhaupt nichts darüber wusste. Ja, das wollte ich nur hinzufügen.
Ich kann ja an der Stelle mal aus unseren Vorbereitungen erzählen, als ich nämlich gesagt habe, dass ich es auch ganz, ganz wichtig fände, wenn wir darüber reden, wie Frauen in der Medizin benachteiligt werden. Und Herr Kavisch meinte, wie? Die werden benachteiligt? Ganz so ahnungslos war er nicht.
Ich wollte gerade sagen, also...
Ja. Naja, sie waren schon etwas, das ist doch aber jetzt nicht mehr so. Und auch mit den Crash-Test-Dummies, das ist aber jetzt nicht mehr so. Wenn man das Privileg hat, sich nicht damit zu beschäftigen, dann ist das, glaube ich, schon... Man verliert das dann vielleicht manchmal so ein bisschen aus den Augen. Ich wollte noch auf ein paar Sachen reagieren, bevor ich hier natürlich auch dann weiter überleiten muss. Erstmal finde ich es ganz, ganz wichtig, auch herauszustellen, dass die feministische Bewegung auch durchaus viele Männer begeistern kann und auch junge Männer sich damit identifizieren. Ich habe das jetzt jüngst vor allem in meiner Rechtssoziologie-Vorlesung an der HU erlebt, bei Professor Susanne Bär, eine wirklich sehr, sehr gute Vorlesung, die auch von vielen männlichen Personen besucht wurde und die sich da auch sehr, sehr differenziert und gut geäußert haben und denen das, glaube ich, auch sehr, sehr viel gebracht hat. Und ich glaube auch gerade deshalb sind solche Lehrangebote an Universitäten auch enorm wichtig, um einfach so einen Raum zu schaffen, an dem man sich qualifiziert mit diesem Thema auseinandersetzen kann, abseits von irgendwelchen Stammtischparolen. Insofern habe ich da auch wirklich immer wieder Unterstützung von jungen männlichen Personen erlebt. Auch gerade bei den Jusos gibt es wirklich super viele Personen, die junge weibliche Personen sehr, sehr stark unterstützen. Aber das hört dann halt ab einer gewissen Altersgrenze ein bisschen auf in der Politik und auch sonst überall. Und dann zu dem Thema radikale Feministinnen. Also ich bin, das ist so ein bisschen so ein Trigger für mich ehrlicherweise, weil man gilt sehr, sehr schnell als radikal in den Augen manch Konservativer oder auch mancher, die sich vielleicht als links verstehen würden. Ich wurde neulich als Zitat radikale Hurenfeministin bezeichnet. Das war sehr intelligent, man merkt schon am Ausdruck, da hat jemand wirklich sein Gehirn voll benutzt bei der Aussage, weil ich um 3 Uhr nachts nicht mit 2 fremden Jungs am Ostkreuz mit auf eine Party gehen wollte. Das ist natürlich ein Grund, jemanden so zu bezeichnen, ganz klar. Insofern... Keine Ahnung, ich wurde schon so oft in meinem Leben als irgendwie radikal bezeichnet, nur weil es mir einfach darum geht, auf Probleme aufmerksam zu machen und eben die Perspektive von jungen, nicht männlichen Personen darzustellen und zu erörtern und auch gegenüber älteren männlichen Personen darzustellen, mit welchen Erfahrungen man doch zu tun hat. Und auch ehrlicherweise gegenüber älteren weiblichen Personen, weil ich glaube, ganz, ganz oft ist Personen aus der älteren Generation gar nicht so bewusst, wo sie eigentlich überall diskriminiert wurden in ihrem Leben, weil das einfach die Normalität war und ist und man sich dessen gar nicht so bewusst ist, dass das eigentlich eben nicht normal sein sollte, so damit umzugehen. Gut, dann haben wir jetzt das Thema Wahrnehmung von Feminismus abgehakt. Weiter geht's im Programm. Erfolge und Misserfolge des Feminismus. Ich finde, der ideale Einstieg für dieses Thema ist eigentlich die Corona-Pandemie. Weil ich glaube, die Corona-Pandemie markiert so einen sehr, sehr starken Rückschritt in der feministischen Bewegung. Ich habe nochmal die genauen Daten dazu rausgesucht. Also Frauen erledigen im Schnitt 52% mehr Care-Arbeit, unbezahlte Care-Arbeit als Männer. Das ist eine Entwicklung, die sich in der Corona-Pandemie natürlich nochmal verstärkt hat. Es gibt jetzt noch keine neueren aktuellen Zahlen dafür, aber es wird eben davon ausgegangen, dass dieser Prozentsatz massiv hochgegangen ist in der Pandemie, da eben Frauen sich mehr um die Kinder kümmern mussten als andere, als Männer. Insofern ist so ein bisschen die Frage, ob Frauen heute nicht eigentlich schon gleichberechtigt sind. Brauchen wir echt noch Feminismus? Wo sind Frauen gleichberechtigt? Wo sind Frauen nicht gleichberechtigt? Was für Erfolge? Ein bisschen haben wir schon über Erfolge des Feminismus geredet. Was für Erfolge konnte der Feminismus in Deutschland erzielen? Aber auch Misserfolge. Corona-Pandemie-Misserfolge. Generell immer noch schlechtere Bezahlung-Misserfolge. Vielleicht will da irgendjemand den Auftakt machen. Herr Kabisch, wollen Sie den Auftakt machen? Oh, super, legen Sie los.
Ich glaube, Sie, genau, ja. Legen Sie los.
Also die Corona-Pandemie, die Pandemie hat in vielerlei Hinsicht gezeigt, dass wir da gesellschaftlich noch viel zu tun haben, gerade was die Verteilung von Sorgearbeit etwa angeht. Ich würde das aber nicht als Misserfolg von Feminismus bezeichnen, sondern als Misserfolg der Gesellschaft vielleicht.
Als Rückschritt, ja. Auf jeden Fall.
Es ist ein gesellschaftliches Versagen.
Ja.
Und nicht ein Misserfolg des Feminismus. Das suggeriert ja, als wäre feministische Bewegung eben so stark, dass sie sozusagen überhaupt die Chance gehabt hätte, beispielsweise die geschlechtliche Verteilung von Sorgearbeit sozusagen gerechter zu organisieren. Ich würde sagen, das ist ein gesellschaftliches Versagen und nicht ein Misserfolg des Feminismus. Ungeachtet dessen, dass es in der Tat ein Problem ist. Und wir sehen ja jetzt, also auch in den Folgewirkungen, die das hat, und wir sehen irgendwie, dass die kurze Welle sozusagen der zumindest rhetorischen Aufwertung dieser Berufe und Tätigkeiten zu Beginn der Pandemie, dass davon nichts geblieben ist. Also das Klatschen ist sozusagen ungehört verhallt und veräppt, was es in den ersten Monaten gegeben hat. Also das ist auf jeden Fall richtig.
Dann bin ich dran. Gut, wundervoll. Ich persönlich habe mich jetzt mit am meisten im Punkt Erfolg, Misserfolg, habe ich mich tatsächlich mit dem allseits geliebten Gender Pay Gap beschäftigt. Insbesondere eben mit den Zahlen. Ich mag Zahlen. Zahlen sind schön. Zahlen sind teilweise einfach, aber ja. Und wie man halt sehen kann, also ich habe mich jetzt einfach mal auf die neuesten Daten vom Statistischen Bundesamt gestürzt. Und was ich zum einen gut fand, was ich direkt gemerkt habe, als ich recherchiert habe, war, es wurde halt von diesem grundlegenden Prinzip eben bereinigten und unbereinigten Gender Pay Gap, der war immer noch da in der ganzen Untersuchung, aber man hat es noch um weitere Teile eben erweitert. Und ich finde, das ist durchaus aufschlussreich. Also ich fange einfach mal mit dem Größten an. Der Gender Pay Gap, der unbereinigte, das heißt, dass es wirklich die absoluten Zahlen gewisserweise sind, eben Bezahlung von den durchschnittlichen Frauen und durchschnittlichen Männern sind dann halt 18%. Und dann bereinigt sind es nur noch 7%. Bereinigt heißt einfach nur so viel, dass man darauf guckt, dass es in der gleichen Branche, beziehungsweise sogar im gleichen Beruf auf gleicher Ebene eben ist. Und dort wird aber nicht in Betracht gezogen, halt, wenn zum Beispiel Ausfälle sind, wie zum Beispiel Elternzeit, eben, dass deswegen Frauen zum Beispiel weniger verdienen, dadurch, dass sie mehr oder öfter Elternzeit nehmen. Dann gibt es aber auch zum Beispiel den einen der neuen Indexe, nenne ich es mal jetzt den Gender Hours Gap, das heißt eben monatlich der Unterschied von den durchschnittlichen Arbeitsstunden. Und das kann man dann eben übertragen auf eben Teilzeit zum Beispiel, und der liegt eben bei 18%. Und die Sache, Herr Fleischschauer, wollen Sie jetzt direkt? Dann eben der Gender Hours Gap ist halt, dass eben das sind 18% und es halt eben so in etwa, da wird zum Beispiel eben auf Teilzeit eben eingegangen, halt. Oder auch zum Beispiel, was ein bisschen mit dem nächsten zusammenhängt, dem Gender Employment Gap. Das sind 9%. Das heißt, dass eben von der absoluten oder von der Prozentzahl von den Männern, die eben arbeiten, da sind zum Beispiel Rentner oder so auch noch mit involviert, waren, glaube ich, bei Männern 77% und Frauen 72%. Die 9% kommen dann erst so zustande, eben, dass man eben einen Unterschied von eben fast 10% von diesen 77% hatte. Und eben das kann man auch eben auf diese 18% übertragen, dadurch, dass wenn weniger Frauen eben arbeiten im Vergleich, dann ist es natürlich auch so, dass eine durchschnittliche Frau weniger Arbeitsstunden hat. Und ich meine, ich habe mir auch ganz kurz davor noch welche angeguckt, die nicht von 2022 waren, sondern eben von 2019, glaube ich. Und da ist mir halt aufgefallen, zum Beispiel der unbereinigte Gender Pay Gap war dort noch 22%, also 4% höher. Und ich würde sagen schon, dass es dem entgehen auf jeden Fall ein Fortschritt ist, also ein Schritt in die richtige Richtung, dass eben diese Diskrepanz oder der Unterschied eben verringert wird zwischen halt Arbeit, die Frauen oder Bezahlung, die Frauen bekommen, unabhängig von eben der einzelnen Arbeitsstelle.
Zwei Sachen wollte ich noch ergänzen, bevor Herr Fleischhauer kann. Erstens nochmal, welchen oft darauf eingegangen bist, Unterschied Ost und West ja nochmal von Relevanz ist, glaube ich, ne, durch die Unterschiede in den neuen Bundesländern und der Rolle der Frau, die ja da in der DDR traditionellerweise schon eine andere war. Und zweitens, also quasi im Osten ist natürlich die Beschäftigungsquote und der Gender Pay Gap eine andere. Und was ich noch ergänzen würde und was die ganze Sache dann nochmal extremer deutlich macht, ist, dass Frauen oder dann in dem Fall junge Frauen ja Männer längst in der Schule überholt haben, was Bildungsabschlüsse betrifft, schon lange überholt haben. Sie machen die besseren Bildungsabschlüsse im Durchschnitt, sie erreichen höhere Punktzahl im Abitur und trotzdem kippt das dann. Und das ist ja genau das, was quasi unsere Diskussion gerade heute so ein bisschen mitstützt und vielleicht passt zu dem, was gerade RB dargestellt hat. Herr Fleischhauer, Sie dürfen und
ich
dann
kann das ah, ja, LZ, auch kurz mit noch. Zahlen untermauern. Also ich habe dazu Zahlen rausgesucht und zwar machen zwischen 18 und 24 die jungen Leute machen 42%, haben einen höheren Bildungsabschluss und Männer sind dabei 7% drunter, also bei 35%.
Also. Genau der Punkt, jetzt nicht, dass sich das nicht überträgt, was nichts Neues ist, das hat man schon, findet man schon in den Forschung der 90er Jahre, das kippt so mit den 2000ern, kippt es so ein bisschen, aber im Prinzip ist es nichts Neues, die Frage ist halt, und das Problem ja letztlich dahinter ist, wird dann auf dem Arbeitsmarkt nicht mehr übertragen oder hat andere Faktoren, die eine Rolle spielen. Herr Fleischhauer, und dann JS.
Ja, jetzt sind wir aber bei meinem Lieblingsthema, Lebenswirklichkeit. Das Politische wird ja irgendwann praktisch. Und das ist immer, wenn wir so über Gender Pay Gap reden, das ist so, als ob das sozusagen so über uns kommt, ja. Das sei sozusagen gewissermaßen im System angelegt. Nee, das ist Ausfluss persönlicher Lebensentscheidungen und auch Missentscheidungen. Also, sagen wir mal, der Lidl-Verkäufer und dem Lidl-Verkäufer, da läuft das mit dem Gender Pay Gap nicht so wahnsinnig auseinander. Auch da mag es das geben, aber was natürlich diese Zahlen produziert, sind Leute, und Sie haben es ja erwähnt, die ein Hochschulstudium hinter sich haben und jetzt ins Berufsleben treten und anfangen, Karriere zu machen. So. Und das läuft zwischen Männern und Frauen, das ist meine Beobachtung, erstmal relativ parallel. Bis zur Heirat und nun der entscheidende Einschnitt kommt, Kinder. Und da sieht man, das hat ja die Corona-Krise, wenn man so will, eben auch nochmal, die wir jetzt gerade beklagt haben, bestätigt. Da klafft es jetzt plötzlich in Beziehung auseinander. Das heißt, die Zahl derjenigen, die Frauen sind und dann eine Auszeit nehmen, ist deutlich höher als bei den Männern. So. Und da beginnt ja auch in der Beziehung die entscheidende Frage bzw. Krise. Wer tritt jetzt eigentlich wie lange zurück? So. Und um jetzt auch mal das Thema Kritik am Feminismus aufzumachen, das ist etwas, was der Feminismus natürlich bestärkt, regressive und reaktionäre Tendenzen bei Frauen. Weil er ihnen nämlich nicht sagt, pass mal auf, such dir einen Kerl und bevor du Kinder in die Welt setzt, mach mit dem ganz klar aus, wer dann zu Hause bleibt, sondern sagt irgendwie, das System ist schuld, wir brauchen Quoten. Also eine persönliche Lebensentscheidung auslagert auf staatliche oder politische Ebenen. Und die kann eine, das sozusagen, da soll der Staat mit irgendwelchen Förderprogrammen anschließend reparieren, was die Frau zu Hause nicht hinbekommen hat, nämlich zu einer gerechten Arbeitsverteilung Verteilung der Kinder- und Care-Arbeit zu kommen, im Zweifel aus Feigheit. Oder weil sie es nicht anders gelernt hat. So. Und da würde ich sagen, das ist, also ich habe ja jetzt hier nochmal zwei Mädchen. Das ist meine, wäre immer meine ganz, das wäre meine, mein einziger Wunsch an sie, an diese beiden Mädchen. Wenn du dich mit einem Typ einlässt und es kommt irgendwann der Tag, wo ihr überlegt, euch Kinder zu machen, das muss vorher geklärt sein. Wer bleibt zu Hause? Und wenn du sagst, also ich mache jetzt hier die Auszeit für 5 Jahre, mach das, aber erwarte nicht, dass du dann genauso wieder einsteigst wie deine ganzen Kommilitonen, die 5 Jahre das nicht gemacht haben und in ihren Netzwerken geblieben sind und mittlerweile aufgestiegen sind. So. Und da kommt natürlich auch dieser berühmte Gender Pay Gap her. Das heißt, wenn ich 1 oder 2 oder 3 Jahre zu Hause bleibe, dann wird das für meine spätere Karriere Folgen haben. Nicht in jedem Fall, kommt ein bisschen drauf an, welchen Beruf ich habe. Wenn ich zum Beispiel Richterin bin, hat das faktisch keinen Effekt, ja. Das also im Beamtenverhältnis. Aber sagen wir mal, Unternehmen wie die Allianz oder BMW hat das einen Effekt. So, weil ich nämlich 3 Jahre Karriere mit meiner Peer Group verpasst habe. So. Und ich glaube, diese Lebensentscheidung, die kann einem keiner abnehmen. So. Und das ist das, was der Feminismus den Leuten immer so wie ein bisschen so einredet. Das wäre irgendwie so ein Schicksal, dass das patriarchale System gewissermaßen für sie bereithält. Nee. Also, das heißt, man muss seine eigene Feigheit in der Beziehung überwinden und mit dem Partner, und in diesem Fall sind es ja nun mal dann meist Männer, zu einer klaren Absprache kommen. Im Zweifel auch zu dem Vertrag.
Also den Begriff Feigheit in diesem Zusammenhang zu verwenden, finde ich schon etwas anmaßend, ehrlicherweise. Ich kann Ihnen ja mal eine Anekdote aus meinem Leben erzählen. Mit meinen damals nicht mal 17 Jahren habe ich erzählt, dass ich gerne Jura studieren möchte. Das mache ich jetzt auch. Und dann haben mir mehrfach verschiedene Vorfälle, wurde mir von alten Männern gesagt, dass ich mir das ja doch mal gut überlegen solle, weil das ist ja da nicht so einfach mit Familie gründen. Wenn man dann so im Studium, und das ist ja auch total viel, und das ist ja auch so anstrengend, und das erste und das zweite Staatsexamen. Glauben Sie, dass meinem kleinen Bruder, der jetzt so alt ist, wie ich damals war, jemals so etwas gesagt werden würde? Nein, natürlich nicht. Würde niemand auf die Idee kommen, ihm sowas zu sagen?
Stimmt, aber ehrlich gesagt, Sie sehen mir so aus, als dann der ältere Onkel um die Ecke kam und Ihnen Lebensweisheit mitgeben wollte. Dass Sie gesagt haben, okay, old white dude, mach mal weiter so.
So ist aber es, so ist es, aber das liegt daran.
Auf der anderen Seite aus, ehrlich gesagt.
Das liegt aber und, daran.
Wenn es einen Beruf gibt, wo sich also Familie und Beruf vereinbaren lässt, dann ist es Jura. Das wissen Sie auch.
Kommt auf einer Bahn, außer, in die Wirtschaft geht
Sie gehen jetzt zu Freshfields in die Superkanzlei, wollen 80 Stunden arbeiten und als Einstiegsgehalt 150.000 Euro mitnehmen. Das geht natürlich dann nicht mit Kindern. Aber als Staatsanwältin, als Richterin kann Ihnen doch gar nichts Besseres passieren.
Herr Fleischer, dann mache ich mal ein Gegenbeispiel. Also ich bin jetzt nicht...
Bitte, ganz kurz. Eine Sache.
Mach ja das, mach.
Warum mir das egal ist und warum ich da weghören kann. ist, weil ich zum einen von Eltern erzogen wurde, die mir das so beigebracht haben, dass ich auch in einem Haushalt aufgewachsen bin, in dem auch mein Vater durchaus dafür gesorgt hat, dass ich für mich selbst einstehen kann und dass ich gewisserweise von diesen Rollenbildern wegkomme, dass ich auch selber relativ früh angefangen habe, auch aufgrund von äußeren Erfahrungen, die ich gemacht habe, gerade ich war in England für ein paar Monate dort auch gerade, dass daran liegt das. Es gibt durchaus Mädchen und Frauen in meinem Umfeld, denen das nicht so gehen würde und die auch da von Elternseite aus andere Erwartungen haben. Die Familie hatte andere Erwartungen an sie. Die Gesellschaft hat andere Erwartungen an sie. Die Gesellschaft erwartet von Frauen was anderes, als sie von Männern erwartet. Insofern ist das nicht die eigene Feigheit meistens. Und es ist einfach das eigene Pflichtbewusstsein. Frauen haben ganz oft das Gefühl, dass sie der Gesellschaft was schulden würden. Und dann wird von, keine Ahnung, konservativen Parteien plakatiert, ja, wir brauchen wieder, die Geburtenrate ist zu niedrig, aber viel Migration wollen wir auch nicht. Die Frauen müssen mal wieder mehr Kinder kriegen. So, Herr Kabisch, jetzt können Sie was sagen. Ich muss danach noch ein paar Punkte unterbringen, hier, sonst rast gleich aus.
Du kannst gleich, ich glaube, Sabine Haag möchte dann auch gleich. Herr Fleischer, ich möchte Ihnen mal ein anderes Beispiel nennen. Sie haben gesagt, Sie haben drei Kinder, ich habe zwei Kinder. So, und auch für uns war die Frage natürlich, wie klappt das, wie kriegen wir das hin mit der Erziehung? Vor allem ging es um die Frage Elternzeit. So, und jetzt könnte man ja sagen, ich als Mann kann ja auch Elternzeit nehmen, selbstverständlich, habe ich bei meinem ersten Kind auch gemacht, beim zweiten nicht. Warum habe ich es beim zweiten nicht gemacht? Ganz einfacher Grund, weil das finanziell nicht gepasst hätte. Ganz einfach deshalb, weil das, was an Elterngeld kommt, also staatlich, lange nicht für das reichen würde, was wir an Unterhaltskosten hier haben, weil meine Frau deutlich, deutlich weniger verdient als ich. So, und jetzt kann man sich die Frage stellen, ist es ihre persönliche Entscheidung gewesen, das so zu machen? Nein, sondern es ist einfach so, weil sie als Frau in einem Bereich arbeitet, bei dem sie halt deutlich schlechter bezahlt wird. Das heißt, also hier gab es diesen Aushandlungsprozess auch gar nicht und dieser Drang gar nicht, weil das für uns in dem Sinne gar nicht machbar war, sondern einfach eine rein ökonomische Entscheidung getroffen worden ist, die qua des Systems gar nicht anders möglich gewesen wäre und wo ich gar keine andere Möglichkeit gehabt hätte. Also ich würde so ein bisschen Ihrem Argument widersprechen, das ist alles nur eine persönliche Entscheidung und persönlich Glück und ich muss mich durchsetzen können. Da stecken schon institutionelle und gesellschaftlich gewandelte Zwänge dahinter, die dazu führen, dass ich manchmal gar nicht anders handeln kann, plus dessen, was JS gesagt hat, dass es dann durch Sozialisierung auch so angebracht worden ist, dass gewisse Rollen dann auch übernommen gelebt worden sind. Und das beides zusammen führt letztlich für mich dann schon dazu, dass es nicht immer nur so ein Persönlichkeitsargument ist. Sie können gerne noch reagieren und dann würde ich das Wort wieder an JS zurückgeben.
Also, gibt es Rollenerwartung, natürlich gibt es Rollenerwartung, gibt es zum Teil auch bei Leuten, wo das Familieneinkommen nicht so hoch ist, sagen wir mal Unterschiede in der Bezahlung zwischen Mann und Frau, die dazu führen, dass man sagt, auf das männliche Einkommen können wir jetzt nicht so leicht verzichten wie auf das weibliche. Alles richtig, nur Sie haben ja zu Recht darauf hingewiesen und da hat auch Frau Haag genickt, dass wir das Phänomen haben, dass insgesamt an den Hochschulen die Zahl der weiblichen Abgänger höher ist als das der Männer. Das spricht ja dafür, dass sich das sogenannte Gender Pay Gap viel schneller schließen müsste. Denn an all diese Frauen, die von der Hochschule abgehen, die Karriere machen würden, die sie sich möglicherweise mit 25, 26 vorstellen, dann würden sie auch im weiteren Lebensweg an ihren männlichen Kollegen vorbeiziehen. Nein, der entscheidende Punkt ist, und das ist immer der Abbruch, wenn Sie mit Leuten reden, jetzt mal Ihren Fall ausgenommen, der dann nämlich genau zu diesem Verlust führt in der Karriere und dem Rückschritt, ist die Frage des Kinderkriegens. Und das ist nämlich das ist sehr selten, dass Frauen mit ihren Partnern aushandeln, dass er derjenige ist, der zu Hause bleibt, obwohl das in diesem Fall dann sogar finanziell möglich wäre. Also selbst in dem Fall, wo beide das Gleiche verdienen oder die Frau sogar mehr verdient, also eine schon größere Karriere gemacht hat als ihr männlicher Partner, ist es trotzdem sie, die Elternzeit nimmt. Es war übrigens beim Thema Elternzeit und dieses vergiftete Angebot, der Staat zahlt dir doch jetzt mal für das Jahr, das du aussetzt, gab es auch gerade aus feministischer Sicht eine starke Kritik dagegen, weil es natürlich eine Ermunterung ist, in diesem Fall Frauen ihren Mutterinstinkt nachzugeben, Frau Haag nickt, und zu sagen, pass mal auf, wir Menschen lügen uns ja alle ständig in die Tasche. Also sagen natürlich alle, ja klar, ich will Karriere machen, aber es ist natürlich eine wahnsinnige Verführung, wenn sie so ein kleines, süßes Kind im Arm halten, zu sagen, also wenn der Staat mir jetzt ein Jahr Auszeit zahlt, wäre ich doch blöd, das nicht zu machen. So. Und da gibt es natürlich auch möglicherweise einen biologischen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Also sagen wir, das intrinsische Motiv des Mannes,
dann zu sagen, ich will jetzt unbedingt bei dem Baby bleiben, ist in der Regel nicht so stark ausgeprägt wie das der Frau. Ja, ist so. Aber auch das kann man ja in der Beziehung überwinden, indem man darüber eine Vereinbarung, das ist ja nur, was ich sage, man muss halt eine Vereinbarung treffen und die muss man rechtzeitig treffen und nicht erst, wenn der Schaden sozusagen eingetreten ist.
Ob das biologisch fundiert ist oder nicht eher sozialisiert, ist eine Frage, die man sich nochmal
stellen kann. Ja, das ist da ist die Wissenschaft offen.
Ja, gut. Okay, JS, willst du erstmal warten? Soll ich weiterspielen?
Nee, ich würde noch ganz kurz was dazu sagen
bitte.
Wollen.
Und dann,
also erstmal finde ich das sehr interessant. Ich bin auch durchaus dafür, da klare Absprachen zu treffen. Und ich glaube auch, dass das einfach idiotisch ist, in einer Beziehung Kinder zu kriegen, ohne das vorher ordentlich geregelt zu haben. Ich kenne mich damit jetzt nicht so aus, weil es bei mir zum Glück noch nicht passiert. Aber das ist wirklich einfach nicht schlau. Aber dann stellt sich ja schon so ein bisschen die Frage, wenn es da vorher keine Absprache gibt, warum gehen dann in den allermeisten Fällen die männlichen Personen in der Beziehung davon aus, dass es ihnen einfach zustehen würde, weiter zur Arbeit zu gehen und dass es der Frau zustehen würde, zu Hause zu bleiben? Weil wenn es keine Absprache gibt, müsste man ja eigentlich sagen, dann warum macht es dann meistens die Frau? Das ist ja dann die nächste Frage, die man sich stellen muss. Also das ist ja der erste Punkt. Zweiter Punkt, Herr Kabisch hat selber gesagt, der ökonomische Aspekt spielt eine ganz, 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 ganz große Rolle. Und Frauen, die von Hochschulen abgehen, Männer, die von Hochschulen abgehen, ja, das stimmt. Das ist ja auch sehr, sehr, ist jetzt nicht begrüßenswert, es wäre schöner, wenn es einfach 50-50 wäre, aber es ist durchaus begrüßenswert, dass immer mehr Frauen in den vergangenen Jahren Hochschulabschlüsse gemacht haben. Aber man muss sich natürlich auch so ein bisschen, muss man dann schon differenzieren, in welchen Bereichen diese Hochschulabschlüsse sind. Und dann kann man im nächsten Schritt wunderbar feststellen, dass Bereiche, die traditionell eher weibliche Bereiche sind, wo eher nicht männliche Personen aktiv sind, im Schnitt schlechter bezahlt werden als Bereiche, wo männliche Personen aktiv sind. Das ist Krankenpflegerin ist da wahrscheinlich das beste Beispiel für. Ein sehr gutes historisches Beispiel ist der Beruf des Sekretärs. Der war lange Zeit sehr, sehr geschätzt, gut bezahlt. Kaum wurde er zum weiblichen Beruf oder immer mehr Frauen haben diesen Beruf ausgeführt, auf einmal schlechter bezahlt. Die Sekretärin ist heute nicht mehr so gewertschätzt in der Gesellschaft. Weil es gibt ja schon einen extremen Unterschied zwischen den Berufen, die Männer mehr ausüben und der Bezahlung und den Berufen, die nicht männliche Personen mehr ausüben und der Bezahlung dort. Und ich glaube, das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor, wenn
man über Gender Pay Gap redet. Wir sprachen eigentlich nicht von Sekretärin, sondern von Hochschulabgängern, ne?
Ja, logisch, aber das ist ja nur ein weiteres Beispiel. Den Unterschied kann tatsächlich ich auch noch erkennen, aber das ist ja so einfach ein historisches Beispiel, wie eben bestimmte Berufe gesellschaftlich abgewertet werden, sobald mehr Frauen sie ausüben. Ich meine, die Berufe, die am wichtigsten sind für unsere Gesellschaft, die Personen, die sich im Krankenhaus um die kranken Leute kümmern, KrankenpflegerInnen, Erzieherinnen und Erzieher, LehrerInnen, werden häufiger von Frauen ausgeübt, werden aber nicht entsprechend bezahlt und haben auch die gesellschaftliche Anerkennung nicht entsprechend. Klatschen bezahlt auch niemandem das Gehalt und mittlerweile haben sie auch aufgehört zu klatschen. Insofern, das kann man ja sich schon beobachten. Und deshalb finde ich dieses Argument zu sagen, ja, wir haben jetzt mehr Hochschulabgängerinnen, das wird sich dann in ein paar Jahren auch im Berufsleben niederschlagen. Natürlich schlägt sich das in gewisser Art und Weise nieder, aber die Gehälter sind ja trotzdem noch so, so unterschiedlich in diesen Berufszweigen, die eher Männer und eher nicht männliche Personen ausüben. So.
Gut, dann der Ball an Sabine Haag und dann Hans.
Ja, ich würde gerne auch noch ein bisschen Wasser in diesen Wein gießen. Ja, in der Tat haben wir mehr Hochschulabsolventinnen als Absolventen mittlerweile in vielen Fächern. Erstmal sozusagen im Gesamten, in den Fächern ist es natürlich dann wiederum sehr unterschiedlich. Wir haben nach wie vor in den Naturwissenschaften, in den Technikwissenschaften einen extrem niedrigen Anteil von Studentinnen. Im Maschinenbau, in den Ingenieurwissenschaften, teilweise im einstelligen Bereich. Das sind aber die akademischen Berufe, die später einkommensträchtiger sind als die Abschlüsse, die Frauen erwerben. Wir haben im Land Berlin einen akademischen Gender Pay Gap in der Besoldung der Professorenschaft von 800 € im Monat zwischen den Professoren und Professorinnen. Sie haben vorhin gesagt, ja, im öffentlichen Dienst, sozusagen, da gibt es ja diese Unterschiede nicht. Die gibt es in der Besoldung der Professorenschaft sehr wohl, weil auch wir mit Leistungszulagen sozusagen honoriert werden. Und auch da zeigt sich das dann wieder, die männlichen Kollegen sind in den Fächern, in denen es auch leichter ist, sozusagen honorierte Leistungen zu erzielen, also Mittel einzuwerben, etwa in den Ingenieurwissenschaften aus der Industrie, was für eine Germanistin viel, viel schwieriger ist, sozusagen. Und so erklärt sich dieser wirklich doch recht signifikante Pay Gap von 800 Euro im Monat zwischen dem, was im Durchschnitt ein Berliner Professor verdient und dem, was im Durchschnitt eine Berliner Professorin verdient. Das ist, finde ich, schon beachtlich. Wir haben, das setzt sich fort beispielsweise, wir haben Fächer, gerade die Fächer, in denen viel mehr Frauen einen Studienabschluss machen, in den Geistes- und Kulturwissenschaften etwa, haben wir Quoten von um die 80% der Studienabschlüsse werden von Studentinnen gemacht. Wir finden in der Professorenschaft ein genau umgekehrtes Verhältnis. Also 80-20 sozusagen bei den Studienabschlüssen und ungefähr 30-70 in der Professorenschaft. Was heißt, dass diese 20% Männer, die in einer Philologie etwa einen Studienabschluss erwerben, eine ungefähr viermal höhere Chance haben, am Ende auf eine Professur zu kommen, als ihre Kommilitonin. Also da gibt es ganz viele sozusagen institutionelle Miseren, an denen noch gearbeitet werden muss, die zu dieser Art von Disparitäten und Ungleichheiten beitragen. Was die Frage des Kinderkriegens, der Arbeitsverteilung in Paaren oder so angeht, da würde ich sagen, da haben wir aus der Forschung auch viele, viele Studien, die zeigen, dass das natürlich ein Konglomerat aus Gründen ist. Und da gibt es diese institutionellen Bahnungen, von denen Herr Krabisch gesprochen hat, die es natürlich nahelegen, sozusagen die Person mit dem ökonomisch größeren Einkommen bleibt im Beruf und die andere Person geht raus. Und so wie die Lage ist, sind das dann eben mehrheitlich die Männer. Wir haben aber natürlich auch in unserem Land eine Situation, in der in der Tat sozusagen die kulturelle Überformung des Mütterdaseins sozusagen sehr, sehr mächtig ist. Es gibt keine Sprache der Welt, die das Wort Rabenmutter sonst noch kennt. Nur die deutsche Sprache kennt das und alles, was damit einhergeht. Also da spielen natürlich schon auch kulturelle Gründe eine ganz, ganz starke Rolle, sozusagen, die zu dieser Art von Entscheidung führen, dass es die Frauen sind, die zu Hause bleiben, sozusagen. Und auch das hatten wir vorhin schon in einer früheren Runde, hat natürlich wieder was damit zu tun. Was sind die Erwartungen, die an die Geschlechter herangetragen werden? Was ist richtige Weiblichkeit, was ist richtige Männlichkeit? Und es braucht dann schon auch sozusagen einiges, dem zuwiderzuhandeln, sozusagen.
Hans.
Vielleicht so viel erstmal.
Danke, Hans.
Ja, ich möchte anekdotisch bei dem letzten Anknüpfen der Rabenmutter oder den Rabeneltern. Das Verrückte ist ja, dass Raben ihre Kinder, ihren Nachwuchs sehr emanzipatorisch erziehen. Raben, junge Rabenvögel, werden so erzogen von ihren Rabeneltern, dass sie möglichst schnell selbstständig und flügge werden. Also eigentlich sind die Rabeneltern in einem emanzipatorischen Sinne die besten Eltern, die man sich vorstellen kann. Das im deutschen Sprachgebrauch etwas semantisch komplett Gegenteiliges dabei rauskommt. Das ist so eine Kuriosität. Dann möchte ich einen zweiten Punkt machen. Gender Pay Gap, das ist eben nicht einfach nur Geschichte, wo jetzt vielleicht wir dabei sind, Lücken zu schließen, sondern es ist vielmehr eine Lawine, eine soziale Problemlawine, die zukünftig auf uns zurollt. Altersarmut ist im Wesentlichen weiblich. Was wir in den nächsten Jahren und Jahrzehnten erleben werden, sind und im größeren Teil werden es Frauen sein, die unter Altersarmut leiden. Es sind dann die Konsequenzen der Ungleichbezahlungen, die es in den vergangenen Jahrzehnten gegeben hat. Also das finde ich einen extrem wichtigen Punkt, dass wir da nicht einfach nur sagen können, naja, jetzt gleichen sich ja Unterschiede aus und die Zukunft ist golden. Nein, für die Generation, die jetzt schon längere Zeit im Arbeitsprozess ist, wird die spätere Lebenssicherung ein Riesenproblem sein. Und das ist in erheblichen Teilen eine Fortsetzung des von Gender Pay Gaps. Und ein letzter Punkt, und da bin ich jetzt dann mit Jan Fleischhauer doch sehr kontroverser Meinung. Ich glaube nicht, dass sich in Beziehungen alles auf dem Vertragswege wird lösen lassen. Vielleicht kennen wir auch unterschiedliche Feministinnen oder Menschen, die dieser Position nahestehen. Ich erlebe das nicht, dass gesagt wird, dass ihr seid alles Opfer des Systems und wenn jemand schuld ist, dann ist es das System und ihr habt gar keine eigene Entscheidungsmöglichkeit. Ganz im Gegenteil. Ich erlebe es so, dass da, wo auf strukturelle Bedingungen, auf die haben ja eben sowohl Pierre Kabisch als auch Frau Haag hingewiesen, wo die festgestellt werden, wird es immer verbunden damit, dass man sagt, erstens, die systemischen Defizite müssen bekämpft werden und zweitens, um das machen zu können, bedarf es hoher, auch individueller Energie und Kämpfe. Also eigentlich das Gegenteil von dem, was Jan Fleischhauer da gesagt hat. Und ich bin, wie gesagt, ich habe vorhin das Beispiel von Wissenschaftlerinnen vor allem angesprochen. Ich bin auch viel im Kontakt mit Menschen aus den verschiedenen Bereichen der Kreativwirtschaft, die so um die 50 rum sind. Das sind dann zum Teil Frauen der ersten emanzipatorischen Generation in Werbeagenturen und anderem, die sehr anschaulich darüber berichtet haben und berichten, was sie durchmachen mussten, wo sie die Eisbrecherinnen waren und wo jetzt sozusagen ihre Nachfolgerinnen eine Generation später ein Stück weit davon profitieren und gleichwohl immer noch konfrontiert werden, sowohl im Arbeitsbereich, außerhalb der vertraglichen Verhältnisse, als auch in den privaten Bereichen, vor dem sozialwissenschaftlichen Hintergrund, aus dem ich komme, kann ich nur sagen, bevor Rollenbilder sich stabil ändern, vergeht nicht eine Generation, nicht zwei Generationen, nicht drei Generationen, sondern das sind vier, fünf, sechs Generationen. Das Frauenwahlrecht, sozusagen eine der größten strukturellen Benachteiligungen von Frauen, das Frauenwahlrecht ist gerade mal eben 105 Jahre alt in Deutschland. Vor 1918 gab es das nicht. Erst 1918, Resultat der Revolution, der deutschen Revolution nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, war auch, dass Frauen erstmals an Kunstakademien studieren durften. Also das nach wie vor, der Bereich der Künste ist einer der am stärksten Betroffenen von Gender Pay Gaps und so weiter. Das sind Auswirkungen, wo immer noch das, was vor einer urlangen Zeit, vor 100 oder 105 Jahren, sozusagen zum Besseren gewendet wurde, sich in der Betonierung, in der Langfristwirkung eben immer noch eine permanente tägliche Kampfaufgabe ist. Und dem kommt man, glaube ich, nicht damit bei, dass man sagt, seid nicht feige und schließt Verträge. Das ist zu wenig.
Darf ich noch einen Punkt, vielleicht um meine Position klar zu machen? Es geht mir um Prioritäten. Und es ist kein Wunder, dass auch in dieser Runde wir vor allen Dingen und am liebsten über strukturelle Ungleichheit reden. Weil an der strukturellen Ungleichheit ist der Einzelne nie schuld. Und ich glaube, dass der Feminismus zumindest einen Teil seiner Energie darauf legen sollte, Menschen zu ermuntern. Also wenn Frau Haag beklagt, was ja stimmt, dass es in der deutschen Sprache das Wort Rabenmutter gibt und möglicherweise gerade in Deutschland noch bestimmte, auch sehr idealisierte Vorstellungen von Mutterschaft, ja, die Franzosen nämlich so nicht haben, da könnte man ja daran mal ansetzen. Es gibt ja im Augenblick eine ganze Reihe von Büchern, die gerade auf den Markt kommen, wo sich junge Frauen dieses Themas annehmen, aber mit, würde ich sagen, eher eskapistischen Lösungen. Also entweder Abschaffung der Ehe ist jetzt ein Buch, was gerade auf den Bestsellerlisten steht, oder ein anderes von einer jungen, habe ich gerade gelesen, bei Zeit Online, die sagt, also überhaupt gar keine Kinder kriegen. Aus vielen Gründen. unfrei, macht unfrei als Frau aus dem unter Klimagesichtspunkten total daneben. Also sie hat sich entschieden total gegen Kinder. Sind auch alles ordentliche, sagen wir, eigene Lebensentwürfe. Ich habe nur die Zweifel, dass das massenwirksam ist, ja. Also wenn man sich damit auf den Marktplatz stellt, dass sich da jetzt eine relativ relevante Gruppe von jungen Frauen hinter versammelt, ich verzichte ganz auf Kinder, glaube ich eher nicht. Und auch das Modell gibt es ja schon seit dem Kampf auch gegen die Ehe seit den 60er Jahren, ist auch nicht wahnsinnig erfolgreich. So, das heißt, Leuten mal zu sagen, denkt mal darüber nach, was erwartet ihr von Mutterschaft? Ist das überhaupt kompatibel mit euren ganzen anderen Vorstellungen, die ihr so habt? Möglicherweise ist das auch ein ganz falsches Modell und eine ganz andere falsche Erwartung, die ihr euch selbst habt, ja, dass ihr immer für euer Kind da sind. Das ist ja auch die Wahrheit. Es ist ja nicht nur die Männer, die sich dem entziehen, sondern es ist ganz oft auch die Frau, die auf merkwürdige Weise das Kind besetzt. Im Grunde ja auch, das wissen wir auch aus der Forschung und auch aus unserem eigenen Bekanntenkreis gucken, dass gewissermaßen das Kind sogar dem Kerl auch entzieht. Ja, also so. Und dass wir das komplett mittlerweile in der Diskussion ausblenden, das ist das, was mich, was das stört. Mir kann es egal sein, ja, wenn man so will. Wobei andererseits ja auch nicht, wenn wir sagen, das feministische Sein ist jetzt ein Menschheitsprojekt von uns allen. Und wenn Sie sagen, das kann man nicht mit Verträgen klären, ja, also erstens kann man einiges zum Beispiel auch mit Eheverträgen klären, würde ich auch jeden ermuntern. Und da haben Sie natürlich, okay, im Prinzip recht, weil wenn der Fall eintritt, das Leben ist immer noch anders, als dass man sich es vorher vorgestellt hat. Nur, als sich meine Frau mich gesucht hat, da hat die sich schon angeguckt, wie ich zu diesen Fragen stehe. Und es ist kein Wunder, dass ich, um es auch mal praktisch wieder zu machen, ich derjenige bin, der um 17:45 aufsteht, das Essen macht, meinen Sohn weckt, mit dem Sohn, der jetzt schulpflichtig ist, der erste, die Tochter kommt jetzt hinterher, ihn nimmt und in die Schule fährt, weil das eine besondere Schule ist in der Innenstadt, ich dann zurückkomme, dann die Mädchen anpacke und die Mädchen in die Kita bringe, ich auch derjenige bin, der die Kinder von der Kita abholt und auch aus der Schule. Und wahrscheinlich in der Care-Arbeit, in der Verteilung, 80% bei mir liegen und 20% bei meiner Frau. So, und das wird die sich, das hat die sich schon überlegt, warum sie sich mich gesucht hat, ja, trotz des gewissen Altersunterschied. So, man kann auch da Enttäuschung erleben. Das ist immer so, deswegen lassen sich ja auch Menschen scheiden, ja. Aber dass man sozusagen völlig blauäugig da reingeht. Nein, ich finde auch, ich erwarte eigentlich heute vom Feminismus auch ein bisschen mehr den jungen Menschen Lebenspraxis. Also sagen wir mal, zu sagen, wenn du das und das tust, hat das die und die Konsequenzen. Und nicht sagen, ja, jetzt ist es ganz schlimm, dass die Frauen alle in die Altersarmut fallen. Ja, warum fallen sie in die Altersarmut? Weil sie natürlich zum Teil auch die falsche Entscheidung getroffen haben.
Ich meine, das kann man sich auch. Frauen fallen in die Altersarmut, weil sie falsche Entscheidungen getroffen haben.
So viele Frauen Germanistik und gehen nicht in den Maschinenbau, wenn sie selber sagen, im Maschinenbau wird viel besser verdient. Ja, warum? Ich meine, ich habe Germanistik studiert, wenn man so will, meine weibliche
Seite auch. Aber ganz kurz, okay, dann möchte ich eine Sache dazu sagen. Sie sagen, Frauen sind in Berufen, die weniger verdienen, bla bla, dann sollen sie doch in den Maschinenbau gehen. Wenn die Frauen aber keinen Bock auf den Maschinenbau haben, sondern eben Germanistik studieren wollen, ist es dann deren eigene Schuld, dass man bei Germanistik weniger verdient?
Das ist super, dann mach Germanistik, aber beklag dich nicht darüber, dass du weniger verdienst als der Mann.
Doch, tue ich, weil es unfair ist. Weil es unfair ist, dass Berufe,
die männlich sind. Jetzt können wir den Kapitalismus abschaffen.
Ja, und reden hier mit einer jungen Sozialistin. Natürlich will ich auch den Kapitalismus abschaffen, aber eins nach dem anderen. Wir wollen ja heute nicht alles lösen. Ja. Das ist gut, okay, ja. Sie können mir doch nicht ernsthaft erzählen wollen, dass ich nicht den Beruf ausüben darf, den ich möchte. Nur
und
mich
dann. Machen Sie
es. Ja, aber dann habe ich auch trotzdem das Recht, mich über Ungleichheiten, monetäre Ungleichheiten zu beschweren. Natürlich habe ich das Recht dazu. Es ist unfair, dass ich in einer Gesellschaft leben muss, in der Berufe, die traditionell schon immer mehr von Männern ausgeübt wurden, besser bezahlt werden als traditionell nicht männliche Berufe. Das ist unfair. Und ich habe das Recht, mich darüber zu beschweren. Und dann habe ich trotzdem das Recht zu studieren, was ich auch immer verdammt nochmal möchte. Und übrigens, warum studieren so wenig Frauen Maschinenbau? Nein, aber sie sagen ja, ich darf mich da nicht darüber beschweren. Darf ich und werde ich auch.
Nee, ich sage, ihr könnt auch beschweren euch darüber. Nur eins geht nicht, dass wenn Sie Germanistik studieren und am Ende weniger verdienen, über meine Steuern, die ich bezahle, sich sozusagen anschließend subventionieren lassen, den Teil, der Ihnen beim Gehalt fehlt. Das ist ja Ihre jungsozialistische Vorstellung der Umverteilung. So, das geht halt nicht. So, und am Ende ist es ja möglicherweise auch ein schöner Beruf, Germanistik, und dann verdient man halt weniger und hat andere Vorteile. Ich meine, auch ehrlich gesagt, diese jungsozialistische Fixierung aufs Geld finde ich auch ein bisschen suspekt. Also reden wir doch auch mal über Erfüllung im Beruf.
Fixierung aufs Geld von Ihnen ist auch wirklich, das hat auch eine gewisse humoristische Ebene jetzt. Also ganz ehrlich, ich, wir leben in einer freien Gesellschaft. Es wird sich doch immer so darüber beschwert von hier den liberalen FDP-Lern, dass wir Jungsozialistinnen vorschreiben, was Leute für Berufe ausüben sollen. Nein, wir leben in einer freien Gesellschaft. Jeder darf den Beruf ausüben, den er sie ausüben möchte. Ja. Und natürlich habe ich das Recht, mich dann darüber zu beschweren, dass diese Berufe schlechter bezahlt werden. Und ich habe auch das Recht, mich darüber zu beschweren, dass ich eben nicht einen traditionellen männlichen Studiengang unbedingt studieren möchte, wie Maschinenbau, weil da die Diskriminierung gegenüber Frauen nochmal viel, viel immenser ist. Ich habe eine einzige Freundin, die Maschinenbau studiert. Und was diese arme Maus miterleben muss von Profs, von Kommilitonen, an ekelhaftem Sexismus, da bin ich wirklich in meinem Studiengang sehr, sehr gut weggekommen. Wir sind, glaube ich, ein bisschen
Johanna, mehr Frauen bei uns. Johanna, ich habe Germanistik und Philosophie studiert aus gutem Grund. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, einen einzigen Fuß in ein Maschinenbauseminar zu setzen.
Ja, und trotzdem verdienen sie jetzt mehr als die meisten Frauen.
Und jetzt, da grätsche ich rein, weil ich habe Germanistik und Sozialwissenschaften studiert an einer technischen Hochschule. Das war die damals Technische Universität Hannover. Da bestanden 3/4 der Studierenden, studierten technische Fächer. Maschinenbauer, Elektrotechniker, Naturwissenschaftler. Ich war im, damals hieß das so ASTA, also Vertreter für alle Studenten. Ich habe die Hälfte meiner Zeit in Seminaren für Maschinenbauer und E-Techniker verbracht. Und von daher kann ich das, was eben JS gesagt hat, nur bestätigen. Da saßen vielleicht, wenn es hochkam, 3-5% Frauen, Studentinnen drin. Was die offen oder unterdrückt oder verdeckt an tatsächlich an Sexismus, an Ironie, an Anzweiflung zu erleiden hatten von sowohl Kommilitoninnen und Kommilitonen als auch vom Lehrpersonal. Auch das geht auf keine Kuhhaut. Dazu sagen, ja, dann geht doch hin und studiert gefälligst Maschinenbau. Das ist ein bisschen so, als wenn beim Fußballspiel die eine Mannschaft in beiden Halbzeiten bergauf und gegen den Wind spielen soll und dann verliert und man dann sagt, ja, ihr hättet ja besser spielen und Tore schießen können. So ist Gesellschaft nicht.
Danke, Hans. Ich würde jetzt erst nochmal das Wort erteilen zum kleinen Abrundung. Da versuche ich nochmal einen kleinen Punkt zu setzen und dann müssen wir mal auf die Zeit gucken. Ich weiß nicht, wie lange Sabine Haag noch Zeit hat. Okay, ein paar Minuten hat sie noch, um vielleicht noch eine Sache anzustoßen. Das Endthema auf alle Fälle müssen wir uns dann alleine anschauen. JS.
Okay. Erstmal nochmal zu dem Punkt der Fleischer. Ich finde es sehr gut, dass sie sich auch so viel um ihre Kinder kümmern. Das sollte ja ganz, ganz normal sein. Dafür sollten sie auch keinen Applaus kriegen. Das haben sie ja selber auch gesagt. Das finde ich erstmal sehr, sehr positiv. Würde mir auch wünschen, dass es in der Gesellschaft mehr so gehandhabt wird. So. Aber auf eine Sache, die Sie gesagt haben, muss ich dann jetzt doch nochmal eingehen. Wenn wir über Altersarmut reden, dann zu sagen, das sind doch die Frauen dann selber schuld, dass sie früher nicht diese Berufe ausgeübt haben. Meine Oma, eine wunderbare, wunderbare Frau, Witwe, war damals im Geschäft meines Opas die Sekretärin und kriegt heute eine marginale Rente. Warum? Mein Opa hat den meisten Teil der Rente bekommen, der ist schon sehr, sehr lange tot. Sie kriegt sehr geringe Witwenrente, spart sich alles Geld zusammen, gibt das meiste mir und meinem Bruder. Ist sie jetzt selbst daran schuld, dass sie damals in einer Gesellschaft, die komplett anders war als die heutige, nicht einfach mal mehr verdient hat? Ich glaube ganz sicher nicht. Man muss sich das mal überlegen. Hans hat es gesagt und ich will nochmal die Fakten dazu nennen. 49% niedrigeres Alterssicherungseinkommen haben Frauen. Ich habe es heute extra nochmal nachgeguckt und es hat mich auch wirklich massiv, massiv schockiert, weil dessen bin ich mir ja gar nicht so bewusst. Ich meine, für mich ist die Rente noch sehr, sehr weit weg, hoffentlich. Damit beschäftigt man sich ja nicht so wirklich, aber das muss man sich mal vorstellen. Fast 50% weniger. Und das Problem kommt ja erst noch auf uns zu. Und sich dann hinzustellen und zu sagen, ja, da sind sie jetzt aber wirklich ein bisschen selber dran schuld, das ist eine absolute Frechheit und wird wirklich auch einfach den Lebensrealitäten dieser Menschen nicht gerecht und auch nicht den Entscheidungen, die sie treffen mussten und auch nicht der Art und Weise, wie sie leben mussten und wozu sie gezwungen waren, aufgrund einfach gesellschaftlicher Umstände. Ja.
Danke. Sabine Haag, wollen Sie reagieren? Oder nicht?
Nee, nicht wirklich.
Okay, müssen Sie nicht. Alles gut, gedacht, weil Sie sich kurz entmütet hatten. Okay, herzlichen Dank für diese sehr breite Diskussion um diese finanzielle Geschichte. Ich würde noch zum Schluss, wenn es um die Frage geht, so ein bisschen Erfolge, Misserfolge und so ein bisschen ja auch die Diskussion mit Jan Fleischhauer ja auch so ein bisschen war, woher kommt das denn? Ich finde auch ein paar andere Ergebnisse interessant. Also es gibt ein paar Studien, die haben sich angeschaut, wie sieht es denn aus mit Wahrnehmung von Frauenrollen, von Frauen in Medien. Das fand ich sehr interessant. Und ich will mal auf zwei Sachen verweisen, noch zum Abschluss, passt ein bisschen dazu. Die Rostocker Studie, Elisabeth Prommer, Christine Linke, die haben sich angeguckt, wie Geschlechterdarstellung im Fernsehen ist, im Jahr 2017 allerdings, 40 Jahre nachdem es schon mal so eine ähnliche Studie gab. Und die haben sich 3000 Stunden verschiedene Spartenprogramme angeguckt, also Hans Aufwachen Podcast, ein bisschen in anderer Form. Und auch öffentlich-rechtliche Sender, also Fernsehshows, Unterhaltung, was auch immer. Und sie kamen zu folgenden Ergebnissen. Frauen sind deutlich unterrepräsentiert. Wenn Frauen vorkommen, dann als junge Frauen. Ab dem 30. Lebensjahr verschwinden Frauen schrittweise vom Bildschirm. Männer erklären die Welt. Sie sind die Experten, Gameshow-Moderatoren, Journalisten und Sprecher. Und dann stellen sie sich ein bisschen die Frage, the future is equal. Nicht, wenn es nach dem Kinderfernsehen geht. Nur eine von vier Figuren ist weiblich. Jetzt brauche ich nicht weit gucken. Meine Tochter guckt liebend gerne diese schönen Paw Patrol. Wenn im Paw Patrol sind diese kleinen Hunde, sind exakt zwei weibliche dabei. Und die spielen eigentlich, also Sky, dieses fliegende Hündchen, spielt eine größere Rolle. Und das andere sieht man kaum Everest. Also auch da als Beispiel sieht man es wunderbar. In den gleichen Punkt geht übrigens auch eine Studie, die sich angeguckt hat, wie es in Werbung aussieht, 2019, Martina Thiele. Und auch die sagt, auch wenn sich da Geschlechterbilder ändern, finden wir immer noch klassische Stereotype. Also klar, Frauen leicht bekleidet, ne, sexistische Darstellungen, wie wir es ja häufig haben. Und auch im Internet, das fand ich auch super interessant, die Studien, die sich mal YouTube angeguckt haben, kommen auch zu dem Ergebnis, YouTube ist männlich dominiert und verbreitet traditionelle Geschlechterrollen. Im Netz ist Frauenfeindlichkeit an der Tagesordnung. Also auch da ähnliche Wahrnehmung. Was ich damit nur mal zeigen möchte, ist, wir haben ja sehr stark über das Finanzielle gesprochen. Wir merken auch, dass es in der Gesellschaft und in das, was eben uns sozialisiert, und das ist ja eben ein bisschen Hintergrund des Ganzen gewesen, auch deutliche Belege gibt, dass es da vielleicht Bewegung gibt in eine Richtung, aber das Repräsentieren von Frauen, die Rolle von Frauen und überhaupt, wie man damit umgeht, vielleicht sehr häufig nur medial geführt wird. Vielleicht zum Abschluss noch anfangs von mir genannte MeToo-Debatte. Auch da gibt es durchaus Punkte oder Ergebnisse. Barbara Suppi im Spiegel schreibt darüber, dass man sagen könnte, MeToo ist eine Bewegung einer wohlinformierten Mittelschicht. Also auch da ist eben die Frage, wie weit geht's in wirklich alle Schichten und wie funktioniert das dann, wenn die eben in der Sozialisierung das nicht tragen können? Das wollte ich vielleicht nochmal als Punkt ergänzen bei der Frage Misserfolge oder Erfolge. Und wir würden quasi so ein bisschen zum fast Schluss und damit, weil Frau Sabine Haag, glaube ich, da gleich los muss, noch ein bisschen die Perspektive der Lösung aufnehmen. So ein bisschen hat das Jan Fleischhauer ja schon gemacht mit so ein paar indirekten Lösungsvorschlägen. Uns würde aber schon nochmal interessieren, nachdem wir ja auch viele Probleme geschaut haben, was es denn nun für Lösungsansätze geben würde für die Stärkung des Feminismus, für die Rolle des Feminismus. Und vielleicht würde ich Sabine Haag das Wort zuerst erteilen, was ihre Wahrnehmung wäre für mögliche Lösungsvorschläge. Und dann würde mich natürlich auch gerne oder uns die Perspektive der anderen interessieren, was gäbe es denn für politische, gesellschaftliche Ansätze, um an diesen Problemen, die wir gerade skizziert haben, auch zu arbeiten. Sabine Haag, Sie haben das Wort.
Ich meine, wir haben ja viele Dinge schon angesprochen. Ich greife nochmal die feministische Außenpolitik auf, weil die das, glaube ich, an einem konkreten Bereich ja sehr, sehr deutlich macht. Und das ist letztendlich eine ziemlich simple Sache, nämlich immer zu gucken, sozusagen, jede Handlung, sozusagen jedes Tun, jede Maßnahme, jedes Gesetz auch daraufhin zu überprüfen, was bedeutet es für Frauen in einer Gesellschaft und für das Geschlechterverhältnis. Damit wären wir schon, wenn das sozusagen eine generelle Leitlinie wäre, das gab's, es ist schon mal versucht worden, es nannte sich Gender Mainstreaming, ist so ein bisschen im Sande verlaufen. Aber wenn wir das sozusagen konsequenter für alle gesellschaftlichen Bereiche, für alle Politikbereiche sozusagen durchbuchstabieren würden, würden wir, glaube ich, ordentlich vorankommen, weil das bedeuten würde, sozusagen wirklich alle Maßnahmen sozusagen sehr genau auf den Prüfstand zu legen und zu gucken. Also nehmen wir etwa, was jetzt ja offenbar das ein Thema bei Böhmermann gewesen ist, Verkehrswende, Mobilität, Stadtentwicklung, da sehen wir das ja deutlich. An wessen Bedürfnissen wird Stadtplanung betrieben? An wessen Bedürfnissen entlang werden beispielsweise Mobilitätsangebote entwickelt? Und wenn man da ein bisschen genauer hinguckt und sozusagen, wie bewegen sich Frauen qua dessen, wie sie arbeiten, wie sie leben, wie bewegen sich Männer qua dessen, wie sie arbeiten und leben, dann finden wir die Disparitäten sehr schnell und damit auch, und wenn man die Probleme erkennt, dann kommt man auch zu Lösungen sozusagen. Vielleicht so viel.
Danke. Herr Fleischhauer, was würden Sie denn sagen? Was wären Ihre Lösungsvorschläge? Sie haben ja schon so indirekt in das persönliche Leben hineingesteuert. Hätten Sie noch andere Lösungsvorschläge, die man an, wo man ansetzen könnte?
Ja, ich glaube natürlich nicht so als Gender Mainstreaming, weil lustigerweise, wenn man zum Beispiel das Beispiel von Frau Haag nimmt mit der Verkehrspolitik, betrachten wir ja den Status im Augenblick. Das heißt, wir würden sehen, Frauen bewegen sich in öffentlichen Bereichen anders, im Zweifel natürlich auch deshalb anders, weil sie die Care-Arbeit machen und die Kinder haben. Aber das ist ja genau der Zustand, den wir ja wiederum überwinden wollen. Das heißt, unsere Idealgesellschaft hat ja genau diesen Unterschied nicht mehr zwischen Männern und Frauen, sondern im Zweifel ist das paritätisch aufgedeckt. Und dann wäre wiederum wär's komisch, eine Verkehrspolitik für einen letztlich nicht fortschrittlichen, von uns eigentlich abgelehnten Form des Frauentyps zu machen. Aber das mal beiseite. Wo Sie das mit den Kinderbüchern und den Serien ansprechen, das hat sofort sozusagen, ich glaube sehr an Vorbilder, ja, und an Mutigung und ich glaube natürlich auch an, also an positive Verstärkung. Und das ist auch meiner Frau aufgefallen, also eine Reihe von Kinderbüchern, die sind gleich bei uns rausgeflogen, wo Frauen so eben, sagen wir mal, dienende Funktionen haben, also nicht Ärztin, sondern Krankenschwester sind, ja, so der Klassiker. Überhaupt interessant, wenn man sich Kinderbücher anguckt, also wie rückschrittlich das Programm noch ist, selbst in fortschrittlichen Kindergärten, ist erstaunlich. Und wie gesagt, Paw Patrol, haben Sie angesprochen, diese amerikanische Fernsehserie. So, und nun kommt das Problem allerdings, was uns da so ein bisschen in die Quere kommt. Vergibt meine Frau alle Kinderbücher raus, ja? Paw Patrol ist im Grunde bei uns verboten. Ja, das Kind allerdings hat ganz andere Vorstellungen. Das liebt Paw Patrol, ja? Das ist meiner Tochter aufgefallen übrigens, und das stört sie auch. Also es ist nicht so. Meine Tochter hat gesagt, Greta hat gesagt, das findet sie doof, dass da nur ein Mädchen ist. Und das ist bei Feuerwehrmann Sam übrigens auch nicht anders. Da ist auch, also die super, die coolen Feuerwehrmann-Positionen, alles von Männern besetzt und die Frau dann irgendwo so am Rande, ja, die darf dann sozusagen immer den Schlauch mal anhalten, ne? Das stört Greta. Aber das heißt nicht, dass sie diese Sendung nicht liebt. So, jetzt haben sie, was mache ich jetzt? Das Hauptproblem, das Megaproblem taucht ja dann auf, wenn Barbie auftaucht, ja. Meine Tochter ist das einzige Mädchen in der gesamten Kita, die ist jetzt 5, die sich null für Barbie interessiert, ja. Die spielt leidenschaftlich gern mit Autos, ja. Bin ich ja schon mal froh. Nur, Barbie-Verbot würde ich auch gerne durchsetzen. Das ist halt immer irre schwer. Und da ist sozusagen, stoßen wir jetzt, aber das ist jetzt, das fasst mal nicht nochmal auf die menschliche Natur, möglicherweise auch auf gewisse Geschlechtsunterschiede, die unheimlich schwer, selbst wenn sie wahnsinnig fortschrittlich denken, zu überwinden sind. So.
Wobei es auch da vielleicht hilft, ins Gespräch zu kommen. Ne? Aber wenn Sie gesagt haben, Sie haben mit Ihrer Tochter darüber gesprochen.
Das mache ich jetzt gleich mal. Ich will mal gucken. Das ist immer, man endet so schnell. Die sagt, nee, ich will das einfach gucken. Ich will gucken.
Wenn Ihre Tochter um die Zeit noch wach ist, okay, dann machen Sie das?
Ja, die wollten jetzt Fernsehen gucken.
Ach so.
Okay. Wir sind über die Zeit.
Ja, ich weiß, wir beeilen uns auch, Herr Fleischhauer, versprochen. Okay, ja, das. Nee, dann RB gleich.
Ich meine, eine Sache, die wir jetzt durchaus bei Zahlen gesehen haben im Laufe des Ganzen, ist ja, dass es eine positive Entwicklung gibt. Und ich meine, wenn wir es schaffen, dass diese positive Entwicklung weiterhin besteht, dann sollte das ja erstmal unsere Priorität sein. Also so in etwa, dass wir uns nicht auf irgendetwas ausruhen, sondern dass wir immer progressiver werden müssen und halt probieren müssen, neue Sachen anzustreben und Sachen in Angriff zu nehmen. Also deswegen ist so die Sache, klar, es ist sehr schwer, wirklich reaktive Politik zu machen, wenn man bedenkt, wie Bürokratie funktioniert zum Beispiel. Es dauert mehrere Jahre, bis ein Gesetz rauskommt zum Beispiel. Also eben von Vorschlag zu dann Verabschiedung, Bundesrat spettert wieder ab, muss wieder neu erarbeitet werden, all sowas. Und das Ganze basiert ja aber auch nicht nur darauf, basiert ja nicht nur auf Politik, das ist ich, Wirtschaft, eben gewisse Diskrepanzen, Unterschiede zwischen Männern, Frauen, alles dazwischen, sage ich es jetzt mal, sondern mit einer der wichtigsten Punkte ist eben, dass wir in unserer Gesellschaft weiter daran arbeiten müssen, dass eben über Missstände aufgeklärt wird und eben, dass man durchaus weitergebildet wird, worauf wir vielleicht wahrscheinlich dann gleich im nächsten Teil zu sprechen kommen auch noch. Und das ist eben die Sache. Also man muss einfach weiterbilden, dann kann man in ferner Zukunft oder hoffentlich nicht zu ferner Zukunft, sondern so bald wie möglich mit eben darauf basierend hoffen, dass es besser wird.
Ich würde vielleicht eine Lösung, die im Feminismus selber liegt, ansprechen wollen. Das war für mich im Vorhinein ein super wichtiges Thema und ich wusste, dass wir es nicht schaffen, es anzusprechen. Deshalb werde ich es jetzt am Ende doch noch reinhauen. Und zwar ist das Thema White Feminism, was jetzt in Deutschland vielleicht nicht so präsent ist wie in anderen Ländern, weil einfach die Konfliktpotenziale in Deutschland nicht so groß sind. Aber dass der Feminismus eben auch doch eine sehr, sehr weiße Bewegung ist an vielen Stellen, die auch die Accomplishments und die Sachen, die POC Feministinnen erreicht haben, oft ignoriert und ausblendet und dass es auch in der Diskussion eigentlich wenig eine Rolle spielt, da eben diese intersektionale Diskriminierung und deshalb dann daraus folgend eben auch intersektionaler Feminismus, dass eben POC-Frauen oder Black Indigenous People of Color nochmal ganz, ganz anders als nicht-männliche Personen diskriminiert werden, als das jetzt zum Beispiel bei mir der Fall ist. Deshalb kann ich mich dazu auch gar nicht qualifiziert äußern, möchte das auch gar nicht, weil das mir gar nicht zusteht, aber ich möchte eben darauf aufmerksam machen. Da gibt es wirklich auch sehr, sehr gute Literatur zu. Ein Buch, was ich auf jeden Fall dazu empfehlen kann, ist Against White Feminism heißt das, was mir wirklich sehr die Augen geöffnet hat für dieses Thema, weil das halt ein Punkt ist beim Feminismus, mit dem man sich, wenn man jetzt einfach sich, keine Ahnung, wie ich nur in Berlin aufhält und eigentlich gefühlt nur mit weißen Leuten zu tun hat, leider, dass einem gar nicht so bewusst ist, dass eben da nochmal ganz, ganz andere Lebensrealitäten auf Feminismus treffen.
Also wir stellen fest, es ist natürlich schwierig, da konkrete Lösungsvorschläge zu finden. Und wahrscheinlich ist das, was Hans gesagt hat, relativ richtig. Es ist ja auch ein langer, langer Prozess. Hans, ich würde dir noch zum Abschluss das Wort erteilen, was die Lösung betrifft. Und Herr Fleischhauer, dann haben Sie es gleich geschafft. Wir wollen nur eine kleine Schlussfrage, die kriegen Sie auch zuerst. Dann können Sie dann gleich mit Ihrer Familie den abendlichen Fernsehen nachgehen oder wie auch immer. Hans.
Lösung. Ich bin dafür, dass es individuelle und strukturelle Lösungen geben muss, die miteinander verzahnt werden müssen. Zu sagen, nur das eine und nur das andere ist, glaube ich, wäre ein doppelter Fehler. Ich unterstütze alles, was Jan Fleischhauer berichtet hat, über sozusagen das persönliche Management, Erziehungsmanagement und Arbeitsmanagement innerhalb seiner Familie. Ich glaube, dass er ein progressiver Vater ist. Interessanterweise hat er ja immer gesagt, ist ein bisschen sein Markenzeichen, dass er sich anders entwickelt hat als das Elternhaus, dieses, was wir vorhin auch nochmal sagten, dieses klassisch sozialdemokratische Elternhaus. Vielleicht ist es so, dass Sie in ihrer Funktion jetzt als Familienvater Werte, die darin enthalten sind, dann eben doch an ihre Kinder weitergeben. Das scheint mir so zu sein. Also vielleicht war diese Entfernung vom Elternhaus in Wahrheit eine heimliche Bewahrung und nun Anwendung von Werten, die da gegolten haben. Das fände ich eine interessante Sache. Also da bin ich voll bei Ihnen. Das finde ich alles mustergültige Sachen. Glückwunsch. Bin aber auf der anderen Seite dafür, dass wirklich, wir haben das besprochen, im Blick auf Altersarmut, Rente, auch auf strukturelle, und da kann Staat Vorgaben machen, was Entlohnungen angeht und so weiter. Da bin ich sehr dafür, dass Staat das vorgibt, was dann emanzipatorischen Entwicklungen, die dann individuell realisiert werden müssen, aber auch dient. Es gibt aus der früheren DDR, wissen wir, dass häufig gesagt wurde, nicht zu Unrecht, dass Frauen da ein stärkeres Selbstbewusstsein hatten in vielen Fällen gegenüber Westfrauen. Das hat, glaube ich, soweit es stimmt, dann schon auch etwas damit zu tun, dass sie aus Gründen, die man natürlich kritisieren kann, aber dass sie eine stärkere Selbstständigkeit hatten im Arbeitsprozess. Auch, dass ihnen die, ich sage jetzt mal, die Beschwernis der Care-Arbeit ein Stück weit institutionell abgenommen wurde, das hat mindestens auch gute Teilergebnisse hervorgebracht. Ich finde es bedauerlich, dass die 30 Jahre lang verschütt gegangen sind. Und zum Abschluss, der allergrößte Schaden, den man feministisch geprägten Amtsinhaberinnen anlasten kann, der allergrößte Schaden ist geleistet worden von der früheren Intendantin des RBB, Patricia Schlesinger, was die angerichtet hat an Zerstörung von Hoffnungen, die man eigentlich an feministische Führungspolitik im Kultur- und Medienbereich erwartet hatte. Das ist in seiner Dramatik, in seinen Folgen, glaube ich, immer noch nicht abzuschätzen. Und das ist dann vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass auch dort, wo man Frauen unterstützt und sagt, ja, die sollen das machen, da bedarf es dann eben doch auch und gerade vielleicht auch der kritischen Reflexion, sowohl von innen als auch von außen her, läuft das gut, wird die Aufgabe wahrgenommen. Vielleicht ist dieser Schaden, der da an der RBB-Spitze angerichtet worden ist, ein Stück weit auch ein Indiz dafür, dass diese Selbst- und Fremdreflexion von einer Frau, die in eine wichtige Führungsposition gekommen ist, die sich dann auch umgeben hat in Berlin wie im Sender mit einem weiblichen Netzwerk, dass da wegen mangelnder Reflexion und Kontrolle da viel schief gegangen ist. Und das finde ich so bedauerlich.
Ja, danke Hans für diesen kleinen Abschluss. Also wir haben gesehen, in vielerlei Hinsicht sind Möglichkeiten da. Es ist ein gesamtgesellschaftlicher Prozess und wir haben, glaube ich, auch gesehen heute, dass es auch eine Gesamtaufgabe ist für die Gesellschaft und wahrscheinlich nicht nur Politik dazu gehört, sondern auch Steuerung letztlich oder Entscheidung der Einzelmenschen. Wir kommen zur Schlussfrage und die Schlussfrage soll so ein bisschen das Ganze abrunden, was wir heute hier besprochen haben. Und so ein bisschen als Tradition, wir sind ja eigentlich ursprünglich mal so ein bisschen so ein Schulpodcast gewesen, haben wir uns die Frage gestellt, wie kann man denn nun Feminismus letztlich in Schulen stärken? Und tatsächlich gab es doch mal ein Konzept, nämlich gab die Idee, ob Feminismus in allen Bundesländern in den Schulen gestärkt werden soll, indem man das so aufnimmt, nicht als einzelnes Fach, das wäre vielleicht ein bisschen viel, sondern als so eine Art fächerübergreifendes Konzept, also so fächerübergreifend Unterricht letztlich.
Nein.
Und Herr Fleischauer, das wäre die Frage, die ich Ihnen stellen würde zum Abschluss. Würden Sie sowas unterstützen? Soll Feminismus in Schulen so als fächerübergreifendes Konzept stattfinden? Halten Sie das für sinnvoll?
Also wenn ihr Feminismus in der Schule erledigen wollt, dann macht ihr genau das. Ja? Stellt sich ein Lehrer vorne hin und bringt den Kindern mal bei, was Feminismus ist. Also meine Erfahrung ist, wenn man so anfängt, da bringt man die Leute nur gegen sich auf. Das ist gut gemeint, aber in der Regel führt es genau zu der gegenteiligen Reaktion, dass die Leute sagen, bleibt mir bloß damit vom Leib.
Also Sie würden sagen, es ist keine gute Idee, das so umzusetzen.
Ja, kommt drauf an, was man will. Also wenn man, wie gesagt, Feminismus stärken will, jedenfalls über Unterricht, als Unterrichtsfach, ihr seid näher dran in der Schule, aber ist nicht so meine Erfahrung, dass das, was der Lehrer einem vorträgt, von den Schülern so aufgenommen wird, dass sie sagen, hier, danke, dass du uns das beigebracht hast.
Ja, ist natürlich auch ein
Vorschlag. Vor allem nicht, wenn es letztlich um politische, das wäre ja ein politisches Fach, um politische Sachverhalte geht.
Wäre natürlich auch doof, wenn der Lehrer das vorträgt. Aber gut, herzlichen Dank auf alle Fälle, Herr Fleischauer. Wir wollen Sie ja nicht über die Maßen noch beanspruchen. Danke, dass Sie heute bei uns zu Gast waren. Danke, dass Sie sich der Diskussion gestellt haben. Und ich glaube, es war für uns alle diskursiv und angenehm.
Danke für die Einladung.
Ja, herzlichen Dankeschön. Schönen Abend noch. Liebe Grüße an die Familie.
Genau.
Steht hier schon.
Ja, viel Spaß. Viel Spaß bei der.
Ja, alles ist
hallo.
Ja.
Hallo.
Wir geben jetzt deinen Papa wieder zurück. Genau.
Der jetzt endlich, ja, der Papa hat ja sich ausgequatscht.
Jetzt aber nochmal einen Applaus für den tollen Vater.
Warte, geht's.
Applaus für den tollen Vater. Halt.
Was guckst du?
Da war der Applaus.
Nein. Wuselgusel wird natürlich geguckt.
Ach so, ich dachte Paw Patrol.
Beziehungsweise der absolute Hit hier zu Hause ist Checker Tobi.
Aha, okay.
Also öffentlich-rechtlicher Rundfunk, Herr Jessen. Ja, bayerischer Rundfunk, aber trotzdem öffentlich-rechtlicher Rundfunk.
Bayerischer Rundfunk hat zum Teil hervorragende Programme, zum Beispiel Quer ist ein Musterbeispiel.
Ja, das würde ich jetzt, gutes, also, da gucken wir nochmal drüber, das ist jetzt heute Abend noch nicht, aber
der Bayerische Rundfunk ist auch nicht nur das, wofür er manchmal gehalten wird.
Ja, danke, Herr Fleischhauer, machen Sie es gut. Tschüss. Wobei beim Bayerischen Rundfunk denke ich an der Home is the Home. Das ist jetzt vielleicht nicht gerade, aber wenn ich da reinzappe, läuft dieses, na egal. Herr Fleischhauer, machen Sie es gut. Herzlichen Dank. Jetzt hätten wir gerne noch Sabine Haag gehört, die aber aus Zeitgründen schon ausgestiegen ist. Das war uns vorher klar, dass es eng werden würde. Aber auch herzlichen Dank an Sie. Und damit wäre die Schlussfrage auch an euch gestellt. Also wir würden nochmal in die Schlussrunde gehen, wie die Startrunde. Geht nicht mehr ganz, weil Aha auch schon nicht mehr da ist. Aber wir haben ja LB das ersetzt. Frage also auch an euch. Nicht, wie es Herr Fleischhauer gerade verstanden hat. Also es soll kein eigenes Fach sein, das habe ich nicht gesagt, sondern ein fächerübergreifendes Konzept. Also es sollte letztlich in mehreren Fächern parallel, das kann man in verschiedenen Konzepten umsetzen oder als Themenkomplex thematisiert werden. Und wenn ihr dafür seid, würde uns auch interessieren, wie ihr das macht. Und vielleicht fängt RB jetzt an, weil er ist der erste Überlebende der Runde. Und dann setzen wir die Reihe fort und setzen einfach LB hinten ran.
Also, wie soll ich sagen? Also, wie gesagt, ich finde, der Feminismus ist wirklich wundervoll, sehr gute Idee dahinter. Problem sehe ich leider nur ein bisschen beim Unterricht, weil, ich meine, wir kennen es alle. Das Letzte, also auf jeden Fall so am Beispiel von einem fachübergreifenden Thema, das Letzte, was mir einfällt, ist der Nahostkonflikt. Also Nahostkonflikt insbesondere auf Wasser bezogen, in Geografie, geschichtlich eben, wie es dazu gekommen ist. Teilweise sogar auch in LER eben die religiösen Diskrepanzen dort. Und ich meine, die Aufbereitung im Unterricht ist wirklich sehr gut gewesen. Jedoch ist es so, als Schüler, wenn man ein Thema zum 25. Mal in einem weiteren Fach hört, was dann neu benotet wird, ist es einfach nicht, also man hat darauf keine Lust. Und wenn man auf etwas keine Lust hat, lässt man sich leider auch nicht drauf ein. Deswegen sehe ich es irgendwie, ich muss leider sagen, dass ich davon kein Fan wäre. Denn die Idee dahinter ist ja gut, sie ist sehr schön gemeint, politische Aufklärung, wundervoll. Aber ich habe allein schon heute wieder im Politikunterricht gesehen, wie wenig Bock eigentlich die meisten Leute auf solche Sachen haben. Ich meine, wir sehen es ja auch an unserem Podcast. Unsere Schule hat um die 700 Schüler, dann noch mit den ehemaligen Jahrgängen zusammengerechnet, wo wir noch Überlebende hier drin haben im Podcast, wenn ich sie mal zitieren kann mit Überlebender, dann sehen wir, dass es vielleicht ein Hundertstel oder so von den Leuten wirklich ist, die sich für sowas interessieren und die sich weiter vertiefend damit eben beschäftigen. Und deswegen kann ich es mir leider nicht vorstellen, und muss da schon dem Herr Fleischhauer schon zustimmen.
Wobei es natürlich ein Unterschied ist, ob man in so einem Podcast vor 10.000 ZuhörerInnen das macht oder ob man sich für ein Thema interessiert. Da würde ich schon nochmal differenzieren. Ne? Aber sonst Hinweis völlig zu Recht. Ha, willst du fortsetzen? Ich glaube, Aha ist ja nicht da, also muss ich switchen.
Ja, ich persönlich finde es eigentlich eine relativ gute Idee. Also, hat gerade irgendjemand was gesagt, oder?
Nein, du darfst.
Oh, okay. Ich sehe die Kritik halt, also ich verstehe die Kritik auch, aber ich würde die nur verstehen, wenn es halt ein eigenes Fach wäre, weil dann hätte ich persönlich auch keine Lust, es jede Woche sozusagen zu haben, auch wenn ich mich sehr dafür interessiere. Aber ich finde es als fächerübergreifendes Konzept eigentlich eine sehr gute Idee, weil ich auch in meinem Englisch-Leistungskurs zum Beispiel gemerkt habe, dass sich, als wir uns mit dem Thema beschäftigt haben, viele halt dafür interessieren und auch bereit sind, mehr dafür zu lernen. Und ich finde es halt eine gute Lösung, das, was ich halt vorhin angesprochen habe, mit dass man sich zu wenig damit beschäftigt, halt das Problem sozusagen zu lösen. Und ja, wenn das halt kein einzelnes Fach ist, würde ich da halt auch das nicht als Problem sehen.
Okay, danke. LB? Wenn du so schnell
also ich, kannst, Ja, ich hatte Probleme, Mikro finden und bla. Ich wusste jetzt nicht, dass ich so schnell dran komme. Das war jetzt egal. Auf jeden Fall, ich sehe auch das Problem, das als Fach komplett einzunehmen. Das ist so ein bisschen wie Glück als Fach, was ja ein Bundesland irgendwie mal eingeführt hatte. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Wäre ein komisches Konzept. Ich wäre eigentlich auch dafür, dass man das fächerübergreifend als Konzept hat. Die Frage ist halt nur auch zum einen, in welchen Schulbereich, meine Güte, mir geht's heute nicht gut, ob man es auf dem Gymnasium macht, ob man also in der weiterführenden Schule macht oder ob man es schon vielleicht in der Grundschule schon anfängt, weil ich habe einen kleinen Bruder, der mir letztens erzählt hat, er kann einen Schal von mir nicht nehmen, weil der ist pink und pink ist eine Mädchenfarbe und er ist ja ein Junge, er braucht einen blauen Schal und ob man vielleicht so ein Konzept nicht eher früher anfangen würde, wo da dann wieder das Problem ist, wie erklärst du ein Kind, das eine rosarote Brille auf hat und solche Konzepte noch nicht ganz nachvollzieht, dass das ein wichtiges Thema ist, das ihn später begleitet. Ansonsten würde ich mich einfach nur noch eher B anschließen, dass die Idee dahinter gut ist, aber die Umsetzung vermutlich eher scheitern würde.
Danke. LZ?
Ich finde es auch grundsätzlich ganz gut. Das könnte man ja in den Gesellschaftswissenschaften ganz gut unterbringen, auch im Sachunterricht in der Grundschule dann schon oder in GEWI, wie es genannt wird, in der 5. und 6. Ich weiß nicht, ich bin gerade an der Grundschule und ich habe oft das Gefühl, dass die Kinder noch nicht die Dimension erfassen können. Deswegen finde ich es eher ab der 5. Klasse sinnvoll, wenn sowas fächerübergreifend unterrichtet wird. Das ist in Brandenburg ja durch GEWI sozusagen schon gegeben, dass man das einfach da als Themenschwerpunkt legen könnte. Und in der weiterführenden Schule würde ich es jetzt nicht in jeder Jahrgangsstufe durchkauen, wie das mit manchen Themen gemacht wird, sondern vielleicht einmal oder nochmal dann hin zum Abitur ein zweites Mal, aber mehr auch nicht. Genau, und fächerübergreifenden Unterricht, das kommt auch immer darauf an, wie die Lehrer miteinander kooperieren und wie gut das dann zusammen aufbereitet wird. Also das hängt ganz stark davon ab, ob der dann gut ist oder auch nicht gut. Und das wollte ich da nochmal anbringen, weil das ist dann wichtig, wenn dieses Thema praktisch behandelt wird, weil wenn die eine Seite das super gut aufbereitet, die andere Seite aber genau das Gleiche aufbereitet und man eigentlich 5-mal das Gleiche hört, ergibt das auch keinen Sinn mehr.
Danke. Hans, wie würdest du es sehen als ausgebildeter Pädagoge? Fast ausgebildeter.
Ja. Es ist auch schon lange her. Also keiner sagt, das muss jetzt ein eigenes Unterrichtsfach sein, Gott sei Dank. Ich finde zum Beispiel, dass Ethik ein extrem wichtiger Lern- und Lehrstoff ist, weil Ethik ist die Wissenschaft und die Lehre vom richtigen Handeln. So, und auf das richtige Handeln, das richtige Handeln trifft uns als Notwendigkeit ja sozusagen jeden Tag. Und so wie ich der Meinung bin, dass man ethische Fragen anhand von sehr konkreten Fragestellungen im Unterricht behandeln kann, also man kann ethische Fragen behandeln, zum Beispiel, wenn man über Pandemie und Pandemiemaßnahmen diskutiert. Das hat viel mit Ethik zu tun. Was dürfen wir Menschen zumuten an Restriktionen, an Eingriffen in ihre Freiheiten zugunsten von anderen Freiheiten? So ähnlich kann ich mir das vielleicht auch vorstellen. Ich habe vorhin ja gesagt, also für mich ist Feminismus eigentlich eine Form von Betrachtung, Herangehensweise, Reflexion, nämlich aus einer sozusagen weiblichen Perspektive mit all den Weiterungen, die vorhin auch schon angesprochen sind. Was bedeutet diese oder jene Struktur oder diese oder jene Entscheidungsalternative für Männer auf der einen und für Frauen auf der anderen Seite? Wer kommt dabei unter die Räder und wollen wir das? Ja, wenn man das schafft, zum Beispiel, wenn man in das kann ja auch sein, wenn man in Politikwissenschaften oder so über Lohnstruktur redet oder wenn das Thema ist Rentensystem, Alterssicherung, da ist man, glaube ich, automatisch sehr schnell ist es möglich, diese Fragen als, wenn man so will, angewandten Feminismus im Unterricht zu diskutieren. Und wenn es eben nicht von außen aufgefropft wird, sondern eine gut eingeführte und geleitete inhaltliche Unterrichtsdimension ist, dann kann man hinterher sagen, übrigens, das war jetzt, was man unter Feminismus versteht. Wenn das so rumklappt, kann ich mir vorstellen, dass es geht.
Mhm.
Das Problem ist ja aber, dass man in der weiterführenden Schule sich ja irgendwann zwischen Ethik und Religion entscheiden muss. Also zumindest ist das so in Brandenburg und das ist ja dann schade, wenn es nur in Ethik behandelt wird, aber in Religion nicht mehr, weil die SchülerInnen dann ja gar nicht die Religion gewählt haben, was aus immer welchen Gründen dieses Thema ja dann gar nicht so intensiv betrachten.
Gut, Hans will nicht reagieren. Hast du völlig
recht? Doch. Also das ist, ja, ich wollte nur, ich finde, ehrlich gesagt, diese gibt es ja in anderen Bundesländern auch. Also zu meiner Zeit, sowohl als Schüler als auch dann in der pädagogischen Ausbildung, gab es Ethik als Fach gar nicht, sondern da gab es nur Religion. Nicht? Das war einengend. Da wurde irgendwann mal gesagt, ja gut, wenn ich Religion machen will, soll Ethik machen. Das ist die zweitbeste, aber gleichzeitig auch zweitschlechteste Lösung. Denn ich finde, Ethik ist sozusagen, es ist wie Rechnen, ja, es ist wie Gesellschaftskunde. Ethik ist eine Grundfähigkeit richtigen menschlichen, individuellen wie kollektiven Handelns. Also Ethik ist sozusagen ein Querschnittsthema und ich würde erwarten, dass auch da dort, wo Religionsunterricht gewählt wurde, in diesem Religionsunterricht, Religion hat natürlich nachher auch wieder was mit ethischen Fragen zu tun. Was macht die katholische Kirche mit ihrem Geld? Wie geht die katholische Kirche mit Missbrauchsfällen um? Da sind wir in sehr aktuellen Fragen des Religionsunterrichts, die gleichzeitig zutiefst ethische sind. Also ich sehe es einfach so, dass wenn man ein Bewusstsein dafür hat, welche Form von Reflexion, von Sichtweise, von Tools, von Instrumenten der Beschäftigung mit Thematik, mit gesellschaftlicher Thematik, wenn man eine Vorstellung hat von den notwendigen Instrumenten, dann wird man, glaube ich, das hoffe ich jedenfalls von Unterrichtsplanern und Lehrern und Lehrerinnen und auch Schülern, dass sie das dann auch damit einbeziehen.
JS, möchtest du auch noch deine Meinung dazu darstellen?
Aber natürlich,
das freut mich.
Gerne doch. Also, als Herr Kawisch diesen wunderbaren Lösungsvorschlag als unsere Abschlussfrage vorgeschlagen hat, mein erster Gedanke, und das habe ich dann auch so verbalisiert, dass es doch auch einige Lehrkräfte gibt, die vielleicht nicht so sehr geeignet sind, dieses Thema rüberzubringen. Welchen Namen ich da in diesem Zusammenhang genannt habe, sei an der Stelle allen SchülerInnen von unserer Schule einfach mal der Fantasie überlassen. Aber gerade Leute aus meinem Jahrgang können das sich mit Sicherheit denken. Das ist der größte Punkt, den ich ehrlicherweise fast sehe, ist, dass sowas einfach sehr, sehr stark lehrpersonenabhängig ist, noch stärker, als es euch bei anderen Themen der Fall wäre. Es gibt zum Beispiel ein sehr, sehr positives Beispiel, meine Deutschleistungskurslehrerin, die ich sehr, sehr schätze, Annika, die hat in den Deutschunterricht schon so eine gewisse feministische Perspektive, wenn man mit einfließen lassen, gerade in der Literatur, mit der wir uns beschäftigt haben. Unsere Literatur war einmal das Marmorbild von Eichendorff ist es, oder? Marmorbild ist Eichendorff, ja. Ich habe mein Abitur darüber geschrieben, aber ich habe es schon halb vergessen. Nein. Und das hat dann eben auch dazu geführt, dass eigentlich meine deutsche Abiturklausur über das Marmorbild sehr, sehr feministisch gelesen hat, was mir dann auch nachher vom einen Korrektor etwas, ja, nachtragend angehaftet ist, aber so ist es halt. Das war zum Beispiel ein sehr, sehr positives Beispiel. Bin mir aber sehr, sehr sicher, dass andere Lehrkräfte das nicht so hinkriegen würden, weil gerade so eine gesellschaftlichen Themen sind einfach Sachen, da können Lehrkräfte einen schon auch massiv abschrecken. Dann kann es eben dazu führen, dass man in der 10. Klasse im Politikunterricht sitzt und sich denkt, boah, was ein absolut beschissenes Fach, was wird hier eigentlich gerade gelabert, was soll das eigentlich? Und dann in der 11. Klasse sich denkt, boah, Politik, mega geil, machen wir doch, geben wir eine politische Partei, engagieren wir uns. Das ist halt, das ist so eine sehr, sehr große Ambivalenz da, was da auch der Einfluss von Lehrkräften ist, glaube ich, bei dem Thema einfach ein bisschen zu groß an mancher Stelle. Und das andere Problem ist aber wiederum, dass, glaube ich, in der Schule manchmal bei solchen Themen, diesen gesellschaftspolitischen Themen, die dann ja auch fächerübergreifend stattfinden, so eine gewisse falsche Schwerpunktsetzung stattfindet. Ich glaube, das beste Beispiel dafür ist jetzt in Brandenburg der Englischunterricht. Ich weiß nicht, wie das in anderen Bundesländern aussieht.
aber ich könnte jetzt, mein altes Englischlehrbuch liegt hier irgendwo in diesem Zimmer, ich könnte jetzt eine random Seite aufschlagen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es auf dieser Seite um die britische Monarchie geht, ist sehr, sehr hoch. So ungefähr jede dritte Seite. Wird einmal in diesem Buch über die Kolonialverbrechen von den Briten geredet? Nein. Wäre das nicht eigentlich relevanter? Ja. Und das ist so ein bisschen so eine falsche Schwerpunktsetzung, die da an manchen Stellen stattfindet. Und ich glaube, da wäre es schon eigentlich ganz sinnvoll, dass vielleicht nicht in jedem Semester in Englisch über Social Media und Identity und Climate Change gesprochen wird und nicht in jeder mündlichen Prüfung im Abitur in Englisch es um Climate Change und Fake News und sowas geht, sondern vielleicht auch so ein bisschen noch so eine andere Perspektive. Ich glaube, das wäre so ein Fach, wo man das eigentlich ganz gut machen könnte. Und eigentlich auch in Deutsch und eigentlich auch in Politik. Insofern, ich bin sehr, sehr zwiegespalten und ich glaube, es könnte sich gerade auf manche SchülerInnen sehr, sehr negativ auswirken, aber auf manche auch sehr, sehr positiv. Ob es am Ende wirklich Effekte hätte, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber ich würde eher zu Ja tendieren. Aber es ist eine sehr, sehr knappe Sache bei mir. Weil es eben, aber es ist sehr, sehr stark lehrkräfteabhängig, was ich schon gesagt habe. Aber ich glaube, die neue Generation an Lehrkräften ist prinzipiell dafür besser geeignet. Das ist gar nicht jetzt unbedingt böse gemeint, aber ich glaube, die Gesellschaft wird einfach immer progressiver, immer moderner. Und ich würde es diesen Personen, auch jetzt die jungen Lehrkräfte, die ich kenne, jung in Anführungsstrichen, eher zutrauen.
Mhm. Würde ich voll zustimmen. Also klar ist es Gefahr, eine Lehrkraft der und der richtige Person immer der X-Faktor letztlich in der Rechnung. Wobei man sagen muss, Beutelsbacher Konsens gilt seit den 60er Jahren und der müsste auch im Feminismus gelten. Gleichwohl ich das schon verstehen kann. Ich persönlich würde schon dafür plädieren, das in irgendeiner Form zu integrieren. Also vielleicht nicht über Überschrift Feminismus. Hans hat das relativ gut auf den Punkt gebracht. Also nicht ständig, jetzt gucken wir uns das Thema Feminismus an, sondern es ist ja, wie wir heute gemerkt haben, in ganz vielen Lebensbereichen der Fall, in vielen gesellschaftlichen Bereichen, vielen Themen geht es auch um feministische Aspekte. Und dann würde es sich anbieten, das an dieser Stelle mit in die Thematisierung zu nehmen. Das tut ja nicht weh und es geht ja in verschiedenen Fächern. Das hat Hans ja auch gut dargestellt. Insofern, wenn man es wirklich als fächerübergreifendes Konzept versteht und nicht ein bisschen, wie es RB angedeutet hat, es gibt jetzt das Thema Nahost, was jetzt in den 3 Wochen in allen den betreffenden Fächern thematisiert wird unter einer zentralen Fragestellung, sondern es ist quasi ein begleitendes Konzept, was immer wieder eine Rolle spielt, also in der Fachdidaktik sprechen wir da von Basiskonzepten, dann würde sowas ja durchaus die Rolle spielen und könnte entsprechend aufgenommen werden. Also ich wäre dem sehr positiv gegenüber. Ich glaube auch, dass es bei der neuen Generation oder neueren Generation auch gut funktioniert. Also als jemand, der auch in der Lehrkräfteausbildung betätigt ist, kann ich sagen, dass das durchaus der Fall ist, dass diejenigen, die danach kommen, auch da irgendwo ihre Fähigkeiten haben und die Möglichkeiten haben. Und Hauptargument für mich letztlich ist, wir haben vorhin, auch wenn Jan Fleischhauer das mal ein bisschen anders gesehen hat, dann doch zum Punkt gekommen, dass es eben eine Frage der Sozialisierung ist. Und wenn ich Sozialisierung beeinflussen möchte, dann ist eine der Sozialisierungsinstanzen die Schule. Ganz einfach. Und wo sonst soll es mit eine Rolle spielen? Und wo sonst können auch Role Models, Personen auftreten, die Menschen beeinflussen, im Positiven, klar, auch wie im Negativen, hat Jörg das auch gesagt, gibt's immer, aber es sollte schon eine Rolle spielen. Und letztlich haben wir heute in dieser Runde hier auch bewiesen, mit dem wir diesem Thema uns begegnet sind oder Thema angegangen sind, dass es da auch Möglichkeiten gibt, dass es auch die Chance gibt, das zu thematisieren und letztlich auch die Notwendigkeit sieht. Und vielleicht zum Abschluss so ein bisschen, mir ist in der Recherche zu diesem Thema immer wieder ein Fall aufgetreten, Hans wird ihn bestimmt noch gut vor Augen haben, den Fall von Brüderle 2013, damals FDP-Spitzenkandidat, glaube ich sogar, ne? Und der hat ja diesen Dürndl-Fall, war es ja genannt. Hans, kannst du schildern, was da passiert ist? Weißt du es noch?
Das mache ich jetzt. Dürndl-Gate, ja. Rainer Brüderle war Wirtschaftsminister gewesen und war FDP-Vorsitzender oder Fraktionsvorsitzender, also jedenfalls einer der FDP-Häuptlinge. Der hat dann auf einem Parteitag an der Bar des Parteitags des Kongresshotels, wo dann abends auch immer Politiker und Journalisten und so weiter und dann nochmal zusammentreffen, wie das so ist. Da war dann eine Kollegin, die offenbar eine ausgeprägte weibliche Figur hat. Und da hat dann Brüderle nichts Besseres zu tun gehabt, als zu sagen, also sie könnte aber wohl ein Dirndl auch hervorragend ausfüllen. Und das war ihm, glaube ich, relativ lange überhaupt nicht klar, was das bedeutet, was er da eigentlich gemacht hat. Und letztlich hat das aber zu Recht das Ende seiner politischen Karriere befördert.
möchte dazu nur sagen, das ist krass, dass das zum Ende seiner politischen Karriere geführt hat, finde ich natürlich auch sehr richtig und gut so.
Befördert hat, das war
befördert nicht so, gewollt. Genau. Aber das, ja, gut, ich kenne die Geschichte tatsächlich auch. Aber ich mir jetzt die Aussage so vor Augen halte und dann so dagegen halte, was ich so bei SPD-Stammtischen gehört habe, slash vor allem, was ich auch mitbekomme, wenn wir auf den meisten Juso-Veranstaltungen machen wir immer Genderpläne, wo dann nicht männlich gelesene Personen von ihren Erfahrungen berichten. Ich könnte jetzt auf Anhieb 10 solche Kommentare nennen, die auch von teilweise höherrangigen Menschen in der SPD Brandenburg getroffen wurden, die bei der nächsten Landtagswahl wieder in den Landtag gewählt werden, die wahrscheinlich noch höhere Ämter kriegen werden. Und das ist also auf höchster Ebene reißt man sich dann irgendwann da zusammen, aber es ist schon in Parteien ist das, glaube ich, auch nochmal sehr, 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 sehr stark drin.
Sicherlich richtig. Ja. Ich wollte auf diesen Fall nur nochmal verweisen, weil es gibt diese Fälle noch, wenn man sich nur anguckt, auch welche Beliebtheit teilweise in welchen Volksschaften.
Ich bin heute Morgen mit Claudia Roth aufgewacht, Finanzminister.
Okay. darauf wollte ich jetzt nicht hinaus.
Erinnern Sie sich nicht mehr an den Kommentar von Christian Lindner. Sonst wirkt es jetzt mega komisch, dass ich das gesagt habe.
Was war sein Kommentar?
Christian Lindner hat doch irgendwie, keine Ahnung, war es 2017? Ja. Es ist schon länger her.
Ja.
Hat er doch diesen Kommentar. Ich bin heute Morgen mit Claudia Roth aufgewacht. Dann, ja. Na, nicht so, wie Sie jetzt denken.
Ja, ja, stimmt, richtig. Ich wollte dieses Beispiel eigentlich nur nehmen, um nochmal klarzumachen, natürlich gibt es diese Fälle immer noch und man guckt sich die Volksschaft an von Andrew Tate, von diesem Idioten letztlich, der so ein ganz toxisches Männerbild verkauft letztlich und auch genug Idioten ihm nachrennen. Aber trotzdem glaube ich, in der Gesellschaft, wenn solche Sachen ja entsprechend, Gott sei Dank, mittlerweile eben so sanktioniert, wie Hans gesagt hat, dass es da Volksschaften gibt. Ich glaube aber eben nicht, und das hat diese MeToo, dieser Kommentar von Barbara Subta mir nochmal gezeigt, eben letztlich nicht in allen Schichten und nicht überall. Und deshalb, und gerade deshalb, und das Schlusswort quasi, glaube ich, sollte Schule da zumindest ein Faktor sein. Und eben nicht im Sinne, wir behandeln jetzt Feminismus, sondern im Sinne, es ist ein Konzept, was immer wieder eine Rolle spielt und aufgenommen wird. Gut, machen wir ein Schleifchen dran. Und damit sind wir am Ende angekommen. Erstmal natürlich, nein, doch nicht, RB, möchtest du noch was sagen? Es tut mir leid.
Ich möchte nur noch mal sagen, dass ich nicht gegen das Konzept an sich war, sondern einfach nur an der Ertragreichheit des Ganzen gezweifelt habe.
An welchem?
Ach so, bei dem Unterricht mit der Stunde.
Ja,
das war alles.
Das ist aber ehrlich gesagt, wenn man sich jetzt Bildungsstudien anguckt und die Hattie-Studie ist das beste Beispiel. Die Hattie-Studie hat letztlich bewiesen, und es war so eine Metastudie, die verschiedene Bildungsstudien untersucht hat, mit der Frage, was macht guten Unterricht aus? Und das Kernergebnis war die Person, die da vorne steht. Also, das ist genau das, was JS gesagt hat. Also, man kann über alles diskutieren, die schönsten Konzepte bauen. Wenn da vorne jemand steht, der selber von Feminismus nicht viel hält, wird das nicht funktionieren. So, das ist einfach das Grundproblem von Bildung und von dem Grundkonzept Unterricht. So, jetzt aber. Schlussausblick. Erstmal möchte ich mich herzlich bedanken. Unsere beiden Gäste sind ja nicht mehr da, aber dann der Dank natürlich an Hans wie immer. Schön, dass du heute wieder bei uns warst und die Zeit genommen hast. Das freut
uns
immer sehr. Es gab ja genug Kritik in der Folge, wo du nicht da warst, aber es lässt sich nicht immer ändern. Wenn Hans nicht da ist und zeitlich nicht passt, dann passt es halt nicht. Ist auch völlig okay. Dann natürlich herzlichen Dank an JS für die geniale Co-Moderation, die natürlich auch meinungsstark war. Das hat mir wie immer viel, viel Freude gemacht. Willst du noch was sagen, JS, oder nur in den Raum hinaus sprechen, dass keiner dich hört?
Nee. Hat mir auch sehr viel Freude gemacht. Ich muss mich tatsächlich etwas entschuldigen. Ich war am Anfang sehr durch den Wind, was einfach dem geschuldet ist, dass es mein Semester gerade angefangen hat und ich wirklich auf den allerletzten Drücker meine Hausarbeit abgegeben habe. Also das war wirklich eine ganz, ganz knappe Geschichte. Und ich jetzt sehr ins neue Semester reingestolpert bin und heute tatsächlich von 8 bis 17 Uhr fast Vorlesung hatte. Ich bin auch wirklich zum Zug gesprintet und nach Hause gerannt. Insofern, aber es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und ich bin sehr, sehr froh, dass wir dieses Thema aufgegriffen haben, weil das ja doch dann auch mein Herzensthema ist. Auf eine gewisse Art und Weise haben Sie schon recht und habe ich mich sehr gefreut.
Ja, es war uns, glaube ich, auch eine Freude und ihr wisst ja, wie immer, wenn es ums Thema Feedback geht, wie man das zu machen hat, wobei ich nochmal sagen möchte, bitte nutzt gerne die individuellen Feedback-Möglichkeiten, unser zentrales Feedback, der auch immer im Outro genannt wird, das muss auch mal geändert werden, da ist natürlich immer noch möglich, ne? podcast@erg-werder.de, aber es tut auch nicht weh, gerne individuelle Feedback zu schicken, das läuft bisher noch nicht so an, wie es anlaufen könnte, ihr wisst, Kürzel und dann @erg-werder.de. Dann kommt da theoretisch auch was an und man hat auch die Möglichkeit, individuelle Rückmeldungen zu geben. Besser als über die zentrale totalen Zugang. Zum Schluss noch Spenziel. JS, willst du noch was zum Spenziel sagen, bevor ich es wieder so schlechthin duxe, dass du nicht zufrieden bist?
Ich war immer zufrieden mit ihren Hinduxungen.
Glaube ich nicht.
Ich war noch nie unzufrieden. Noch nie. Kein einziges Mal. Ich habe nie ein böses Wort verloren. Das möchte ich einmal gesagt haben. Nein, ich habe das Spenziel ausgesucht diesmal. Ich habe mir im Vorfeld nämlich ein bisschen Gedanken gemacht, weil ich schon geahnt habe, dass eben das Thema White Feminism und die Probleme, die damit verbunden sind, einfach hier zu kurz kommen wird. Wir können das auch einfach nicht leisten. Ich kann das nicht leisten und die Leute, die wir uns eingeladen haben, können das nicht leisten. Es gibt leider wenig Leute, die sich in Deutschland sehr lautstark dafür einsetzen, was auch vollkommen verständlich ist, so, wenn das System so ist, wie es aktuell ist. Aber das ist eben eine Organisation, die ja gerade eben Black Indigenous People of Color, Finta-Personen sehr, sehr unterstützt in Deutschland. Ich habe tatsächlich wenig Organisationen gefunden, die sich in der Richtung irgendwie einsetzen und die da auch einigermaßen seriös sind. Also falls ihr coole Organisationen kennt, würde ich mich tatsächlich sehr freuen, wenn ihr die weitergeben könntet oder irgendwie, dann würden wir die auch nochmal auf jeden Fall erwähnen. Aber das ist jetzt erstmal so die erste Organisation, die ich gefunden habe. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig auch für den Feminismus in Zukunft. Ich habe es ja schon gesagt, dass man sich eben auch immer als weiße Frau der eigenen Privilegien bewusst ist und ja, eben auch realisiert, dass wir heute in der Feminismusbewegung nur da sind, wo wir sind, aufgrund von den Accomplishments von POC-Feministinnen. Und das wird leider häufig mal vergessen. Und die Probleme, die diese Menschen haben, werden oft vom weißen Feminismus ignoriert und ausgeblendet. Und das ist für mich persönlich sehr, sehr schade und auch für mich sehr, sehr wichtig, mich da weiterzubilden und weiter zu informieren. Insofern kann ich das nur jedem ans Herz legen, das selber auch zu tun. Ich habe ja das Buch schon empfohlen. Es ist wirklich ein sehr, sehr gutes Buch. Und Herr Kabisch, legen Sie los.
Alles gut, ich wollte dich nicht stoppen. Mach ruhig, was du meinst. Genau, ihr findet mehr Informationen in den Shownotes dazu, inklusive Link. Ist jetzt auf der Seite nicht so einfach gewesen. Ich habe den Link lieber auf die Seite gestellt und nicht irgendwie die IBAN kopiert. Das finde ich immer nicht so optimal, aber da findet ihr ein paar mehr Informationen auch zu den Zielen und zur Organisation selbst. Ja, und zum Schluss nochmal der Hinweis, weil auch dazu mich zwei Mails erreicht haben, ich soll das nochmal sagen, ich sage es jetzt auch gerne nochmal, also wir freuen uns natürlich neben Feedback auch immer über positive Bewertungen auf den Plattformen, weil es öfter mal die Frage gibt, Mensch, wenn ihr so gute Hörerzahlen habt, wieso findet man euch so schlecht? Das liegt dann immer an diesem Algorithmus der jeweiligen Systeme, also Spotify ist sowieso böse, wissen wir ja, aber auch bei Apple Podcasts zum Beispiel ist das gleiche Problem. Also da helfen Likes letztlich, positive Bewertungen helfen da enorm. Und vor allen Dingen auch Mundpropaganda, auch das will ich nochmal sagen, auch das hilft für entsprechende Weiterempfehlungen in aller Form. Tja, und dann hören wir uns im Juni wieder. Im Juni dann werfen wir einen Blick auf das, was heute Hans schon angekündigt hat, so ein bisschen den ethischen Blick auf das, ja, auf die letzte Zeit. Bei uns zu Gast sein wird, meine Güte, Alena Büchs. Und wir werden mit ihr natürlich den medizinethischen Blick werfen, aber ich glaube, mit ihrer Rolle in der Ethikkommission auch so generell über ethische aktuelle Fragen und ihre Rolle diskutieren. Und wir werfen dann einen Blick auf den Nahostkonflikt, auch das nicht zu vergessen, weil der in den letzten Monaten ja auch von steigender Bedeutung geworden ist. Und das kann ich auch schon sagen, auch dazu gab es genug E-Mails mit der Bitte und der Forderung, warum machen wir das nicht? Ja, auch wir werden zumindest kurz nochmal versuchen, den Blick auf Schule zu werfen. Die aktuellen Debatten um Lehrermangel sind enorm und in Brandenburg ist die Bildungsministerin zurückgetreten. Das ist nicht das Thema an sich, aber es zeigt, wie viel da gerade in Bewegung ist. Und ich kann auch vorankündigen, auch im Sommer, weil letzte Folge wäre der Juni, ne? Auch im Sommer lassen wir euch nicht in Ruhe. Es wird unsere Sommerreihe wieder geben, diesmal zur EU. Wir werfen den Blick auf die Europäische Union und wollen ein bisschen schauen, welche Zukunft die EU hat anhand von verschiedenen Teilaspekten. Dazu in der nächsten Folge mehr. Und ich verabschiede euch und uns alle ins Outro mit dieser besagten Alena Büchs, die sich schon mal so ein bisschen zur Frage äußert, was hat denn Corona mit uns und unserer Wahrnehmung gemacht? Und das nehme ich so ein bisschen als Teaser für alles, was folgt. Herzlichen Dank an die Runde. Bleibt wie immer alle gesund, bleibt politisch und wir hören uns wieder. Macht's gut, tschüss.
Sie hörten den Politikgeflüster-Podcast, ein Podcast des Ernst-Haeckel-Gymnasiums. Über jegliche Form von Feedback freuen wir uns immer an podcast@ehg-werder.de. In diesem Podcast diskutieren Schülerinnen und Schüler der Oberstufe über Themen, die sie interessieren. Politik kann so erlebbar und spürbar gemacht werden. Flüstern Sie mit, hören Sie mit, schalten Sie ein, werden Sie auch zum Flüsterer.
Und dann haben wir gleichzeitig aber das Phänomen, du hast es ja kurz erwähnt, dass es so eine neue Form von Wissenschaftsskepsis gibt, die sehr laut ist, sehr auch aggressiv und durchaus handlungsorientiert Und das ist neu, dass einem das im Alltag begegnet, dass man das sozusagen relativ hautnah mitkriegt, wenn man öffentlich kommuniziert. Und das werden die meisten hier im Raum auch schon mal irgendwie so erlebt haben. Das heißt, das ist eine gute und eine schlechte Nachricht. Und jetzt müssen wir schauen, wie wir das in der nächsten Zeit gut hinkriegen.